Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, die ganz besonders ist. Ich weiß, das sage ich oft, aber diesmal ist es wirklich so. Ihr habt euch sicher schon gefragt, was wurde eigentlich aus?
Ein Mann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse.
Viele Talente.
Habe ich mal erzählt, wie ich mich aus einem Rhetorikseminar rausgequatscht habe?
Eine Aufgabe.
Gregor gegen das Internet.
Das große 90er-Jahre-Quiz.
Die 90er waren mein Jahrzehnt.
Nicht live, aber in Mono. Wir suchen dich. Du brauchst keinen eigenen Podcast, noch nicht mal ein eigenes Mikrofon. Nur den Mut, gegen den Mann anzutreten, der von sich behauptet:
Also bei Quizzes kacke ich immer voll ab.
Gregor gegen das Internet.
Bewirb dich jetzt unter dingevoninteresse@web.de.
Also kurze E-Mail-Adressen kann ich.
Gregor gegen das Internet. Das große 90er-Jahre-Quiz. Und nicht vergessen, du bist das Internet.
Ja, was daraus wurde, das hört ihr jetzt. Stay tuned, wie man in den 90ern hoffentlich gesagt hat. Ach, ich weiß es nicht mehr. Hört's euch an.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute heißt es Gregor gegen das Internet, das große 90er-Jahre-Quiz. Er hat im Mitschnitt der Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz versteckt. Er hat gegen den Wolfkrieg demonstriert und ein Blatt Papier zwischen Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine geschoben. Er war live dabei, als Hasselhoff uns alle befreite und die Mauer eigenhändig einriss. Er könnte sogar den Unterschied zwischen Leder und Seeleder kennen. Begrüßen Sie nun unseren Gastgeber, Sascha Herber.
Ja, hallo, ja, vielen Dank. Reicht, stopp! Okay, wunderbar. Ich begrüße den Pöbel im Saal und die Zuhörenden zu Hause. Nein, herzlich willkommen zu Gregor gegen das Internet, das große 90er-Jahre-Quiz. Und den Hausherrn brauche ich eigentlich gar nicht vorstellen. Er sitzt quasi schon gepflegt in der Nordheimer Ecke und harrt der Dinge, die da kommen. Und er ist, glaube ich, schon sehr aufgeregt, oder, Gregor?
Sorry, ich dachte, wir wären schon drin. Ja, natürlich, ich freue mich sehr darauf,
ja. Und er hat uns vorhin gesagt, er hat Trivial Pursuit der 90er gespielt als Vorbereitung und diverse Internetlexika der frühen 90er gewälzt, noch in Papierform. Hallo Konstantin.
Ja, hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
Du hast die Herausforderung quasi angenommen, beziehungsweise du bist der Herausforderer und hast gesagt, ja, den Gregor fordere ich heraus. Warum eigentlich?
Ja, das frage ich mich jetzt auch. Nein, 90er Jahre, ich bin ja total im Internet, im Twitter, in der Retro-Ecke unterwegs. Ja, geht es ja ganz, ganz groß um die 90er. In den 90er war ich 7 bis 17 Jahre alt. Was soll da schon schief gehen?
Ja, das ist natürlich ein gutes Alter, ja. Wenn du jetzt nach links und nach rechts guckst, wie weit musst du greifen, um 90er Jahre Retro-Hardware in der Hand zu haben?
Hinter mir steht mein... Oh, jetzt wollte ich sagen NES, aber das ist ja, glaube ich, aus den 80ern. Aber hinter mir steht auch mein Super Nintendo. Der Rest steht im Keller.
Ah, okay. Du bist also mit Konsolen eher groß geworden und weniger mit Computern?
Nee, gar nicht. Das ist jetzt alles, was ich mir jetzt so erfülle. Die Wünsche, die ich als Kind nie bekommen habe, weil meine Eltern gesagt haben, Konsolen sind doof. Kauf dir lieber einen Computer, weil wir wollen ja nicht spielen.
Damit kann man auch Hausaufgaben machen.
Darauf kann man auch Hausaufgaben machen und das habe ich mir dann jetzt so zusammengeklaubt.
Geklaubt, ja gut, dass das
nicht B geklaut, noch geklaubt.
Gut, dass das B noch drin war.
Ja.
Hinter mir steht mein alter Schneider CPC aus dem Jahre 1985 und neben mir steht ein Atari 500. Oh, jetzt kriege ich Prügel. Ein Amiga 500, den ich dankenswerterweise vor wenigen Wochen geschenkt bekommen habe. Ich habe nie einen Atari besessen. Ein Atari auch nicht, aber ein Amiga auch nicht. Und jetzt ist es soweit. Ich warte noch auf das GoTech-Laufwerk, um halt da verschiedene Spiele und andere Programmchen laufen zu lassen. Bisher geht nur Glücksrad. Ich habe bis zum Erbrechen mit der Tochter Glücksrad gespielt aus den 90ern. Das passt natürlich auch wieder.
Ja, stimmt. Das habe ich auch viel geguckt früher damals tatsächlich. Aber nicht nur.
kurz versucht, eine Glücksradfrage einzubauen, aber ist dann doch anderen Fragen zum Opfer gefallen, die Glücksradfrage. Aber wenn wir bei Fragen sind, werde ich mal ganz kurz, ihr habt im Vorfeld auch die Regeln per E-Mail bekommen, selbige nochmal erklären. Also es gibt verschiedene Arten von Fragen. Es gibt 4 Runden. Es gibt Film und TV, es gibt Musik, es gibt Computer und Technik und es gibt Zeitgeschehen. Nicht unbedingt dieser Reihenfolge, merke ich gerade. Aber das sind auf jeden Fall die 4 Kategorien. Und am Ende wird es eine Masterfrage geben. Es gibt verschiedene Arten der Fragen. Es gibt Multiple-Choice-Fragen, es gibt Schätzfragen, es gibt lasst euch überraschen Fragen. Und es gibt 9 Joker tatsächlich. Es sind 3-mal ich entscheide mich um. Wenn ihr die Fragen eingeloggt habt, könnt ihr nochmal umändern, also mit diesem Joker. Dann gibt es einen Punkte-Booster, weil es für die Standardfragen einen Punkt gibt. Für andere Fragen kann es bis zu 5 oder bis zu x Punkten geben. Es lohnt sich also, diesen Punkte-Booster sinnvoll einzusetzen. Und 3-mal könnt ihr auch die allwissende Stimme aus dem Off, die ihr zum Anfang schon gehört habt, auch in den Raum hineinbitten. Die hört gerade mit einem Ohr zu, betreut mit dem anderen Ohr das Kind. Aber steht euch mit Rat und Tat zur Seite, setzt eure Booster und andere Joker weise ein, denn jeder nicht verbrauchte Joker gibt am Ende nochmal einen Punkt, bevor es dann in die Finalrunde geht. Und wie das Prozedere bei der Finalrunde ist, erkläre ich dann auch nochmal. Soweit alles verstanden.
Was?
Ja.
Und falls ihr euch jetzt zu Hause fragt, das kriegt ihr jetzt nicht mit, woher weiß der Sascha denn eigentlich, welche Antworten die beiden getippt haben? Das schreiben sie mir hier über einen privaten Kanal, unabhängig voneinander. Sie wissen quasi nicht, was der jeweils andere schreibt. Wir sind jetzt in der ersten Kategorie. Ich muss mal ganz kurz gucken, welches ist. Es ist natürlich diese hier.
Film und Fernsehen.
Frage 1. Und ich versuche, den Tonfall zu treffen. Skynet lernt mit geometrischer Geschwindigkeit. Am 29. August 1997 um 2.14 Uhr entwickelt Skynet sein eigenes Bewusstsein. In Panik versucht man, den Stecker zu ziehen. Skynet wehrt sich. So wurde laut Terminator 2 der namensgebende Judgment Day ausgelöst. Und das Datum wurde nicht zufällig gewählt, denn es ist der Geburtstag von A. James Cameron, B. Axl Rose, C. Michael Jackson oder D. Arnold Schwarzenegger. Der 29. August 1997.
Oh. Ich sehe, Gregor hat gelockt.
Ja, ich kann nur...
Ich nehme den Booster.
Machst du, ja?
Nein.
Ich wollte gerade okay. dabei.
Ich sehe, ich muss... Ich muss mal raten.
Also, Gregor hat sich für Antwort A entschieden und Konstantin für Antwort B. Und wollt ihr dabei bleiben? Wollt ihr es vielleicht begründen? Wollt ihr euch noch umentscheiden?
Bleibt dabei.
Jetzt ist Gregor so sicher, dass ich mich ja fast... Nee, ich bleib dabei. Das ist die erste Frage. Komm, alles gut. Ich bleib dabei.
Okay. Es ist die erste Frage und ich muss euch leider enttäuschen. Ich habe keine Rose für dich, auch nicht keinen Axl Rose, denn es ist weder James Cameron noch Axl Rose noch Arnold Schwarzenegger, sondern tatsächlich Antwort C, der Geburtstag von Michael Jackson.
Ja, ernsthaft?
Ernsthaft. Und in einem anderen alternativen Ende hätten wir auch tatsächlich in einem Overvoice von einer gealterten Sarah Connor erfahren, dass Michael Jackson gerade 40 Jahre alt geworden ist und nichts passiert ist. Ja? Immerhin, der echte Michael Jackson ist ein bisschen älter als 40 geworden. Weiß es jemand? Wie alt ist er geworden? Das gibt keinen Punkt.
Auf jeden Fall. Na, ich hätte 50. gesagt 49.
Ah, 40.
Yes. Ja, genau. Echt 50.
Okay. Ja. Schade.
Mach, verdammt.
Dafür hättest du einen Punkt bekommen.
Aber ja, gut, aber das hätte ich jetzt wirklich nicht gewusst. Und ich habe einen Verdacht, von wem die Frage ist.
Ja, ein Terminator-Experte sozusagen hat dir zugearbeitet. Danke, Raphael.
Konstantin, es fängt gut an.
Ich merke es.
Ich hoffe, es war nicht allzu schwer, aber es kommen noch leichtere, ja?
Oh Gott sei Dank.
Denn wir widmen uns einer Serie, die ihr beide bestimmt gesehen habt in den 90ern. Ich denke nicht, Tim. Ja, denn wer wäre in den 90ern nicht gerne wie unser Handwerkerkönig Tim Allen gewesen? Und mal ehrlich, lieber hätten wir mehr Szenen aus der perfekten Männerküche gesehen als Geschichten über Tims Familie, oder? Aber es geht nun mal am Rande um die Fernsehsendung, sondern um das super NES-Spiel. Hör mal, wer da hämmert. Hat jemand von euch das gespielt?
Nein.
Ich hatte doch kein NES, aber auch kein super NES.
Nein.
Dann hättet ihr beim Auspacken vielleicht eine Besonderheit finden können, denn es gibt eine Besonderheit bei diesem SNES-Spiel. Welche ist das? A. Dem Spiel lag ein aufwendig produzierter Fake-Prospekt für allerlei Binford-Produkte bei, von der Kappe bis zur Kettensäge. B. Es gab keine Anleitung, sondern nur ein Zettel mit echte Männer brauchen keine Anleitung. C, man konnte nicht nur Tim und Al spielen, sondern auch Heidi, die Assistentin aus der Sendung. Oder D, in einem geheimen Bonus-Level muss sich Tim mit einer Binford-Kettensäge gegen eine Horde Zombie-Wilsons verteidigen. das ging super schnell, ja, zeitgleich sind die Antworten hier eingetrudelt. Beide Herren haben A getippt. Bleibt es dabei, wollt ihr euch nochmal unentscheiden? Was habt ihr gegen Heidi?
Nichts, aber ich glaube nicht, dass das zum NES-Spiel gepasst hätte.
Ja, aber die Zombie-Wilsons wären da auch schön gewesen.
Ja, oder? Weil Nintendo ist immer so familienfreundlich und so. Deswegen.
Das glaube ich nicht. Nee. Entweder ist A oder B. Eins von beiden, aber ich glaube A.
Okay, dann muss ich euch wieder leider weiter enttäuschen. Das wäre nicht Antwort B gewesen. Das wäre alles sehr reizvoll gewesen, aber es ist tatsächlich Antwort B, denn echte Männer brauchen tatsächlich keine Anleitung.
Ich habe doch aber gerade gesagt, entweder A oder B, könnte ich nicht einen halben Punkt nennen. Siehst du, ich versuche mich schon rauszureden aus der Sache.
Das läuft richtig gut bei euch.
Ja, es läuft total gut. Total. Ich werde das hier nie veröffentlichen.
Ah, ich hätte doch die Einsteigerfragen machen sollen.
Ah, vielleicht.
Aber um euch zu trösten, wenn ihr unbedingt einen Binford Cappy haben wollt, dann findet ihr eine Auswahl unter binford-store.de.
Okay.
Trivia am Rande, Hör mal, wer da hämmert, hieß nicht immer Hör mal, wer da hämmert, sondern wurde zunächst unter einem anderen Titel veröffentlicht in Deutschland. Wisst ihr? Zufälligerweise? Ohne, dass es Punkte gäbe?
Nee, tatsächlich nicht.
Nee, ich auch nicht.
Der Dünnbrettbohrer.
Echt? Okay.
So. Oh, das wird jetzt auch wieder schwierig. Wir gehen mal von der kleinen Leinwand auf die große Leinwand ins Kino.
Ja.
Denn die 90er war ja quasi das Jahrzehnt der Blockbuster, ging ja schon los mit Krachern wie Pretty Woman, Ghost oder Stirb langsam 2.
Ja.
Gregor erinnert sich dran, er hat drüber gepodcastet.
Ja.
Und mündete dann ins goldene Kinojahr 1999. Da sind so viele tolle Filme erschienen, dass man da glatt einen Podcast drüber machen könnte. Ach, Moment, das habe ich ja. Hört euch mal die entsprechende Folge von Sie reden, der dreiweilige Podcast an. Gregor verlinkt es in den Shownotes.
Da bin ich sicher.
Ja, aber gucken wir mal von 91 auf 99 in die Mitte des Jahrzehnts. Denn 96 gab es natürlich einen Film, der das Kino klar beherrscht hat. Könnt ihr euch denken, welcher es gewesen ist?
Independence Day.
Der furchtbare Independence Day von Roland Emmerich, der uns ja bekanntlich noch nie enttäuscht hat. Nein. Also Independence Day haben etwa 9 Millionen Menschen gesehen.
Ja.
1995 gingen etwa 6 Millionen Menschen in die Kinos, um den Film zu sehen, der die deutschen Kinocharts des Jahres anführt. Des Jahres 1995. Welcher kann das gewesen sein? A. James Bond, GoldenEye. B. Ein Schweinchen namens Babe. C. Stargate. Oder D. Apollo 13.
So, die Antwort hätte ich jetzt sogar ohne Auswahl gegeben, aber ich weiß nicht, ob sie stimmt.
Das ist eine gute Beschreibung. Geht mir auch so.
Ja? Mhm. Ihr seid beide hundertprozentig sicher?
Ja. Hundertprozentig.
Ja, aber trotzdem unterschiedlicher Meinung, erstaunlich. Ja. Ja? Mhm. Denn Gregor hat sich für das Schweinchen entschieden, für Antwort B. Und Konstantin hat sich für das Weltall entschieden, nämlich Apollo 13. Bleibt es bei der Entscheidung?
Ja.
Ja.
Wollt ihr Punktebooster geben? Wollt ihr die Stimme aus dem Off fragen?
Nein.
Ja, okay. Das sind nicht seine Filme, glaube ich.
Ach, wer weiß, der kennt sich mit Schweinchen vielleicht
der
aus.
Der schwitzt schon.
Mit Schweinereien.
Was? Ja, ja. Was soll das heißen?
So, dann geben wir die ersten Punkte des heutigen Abends. Denn richtig ist Antwort B.
Oh.
Ein Schweinchen namens Babe.
Man kann's der war ein Burner 95 tatsächlich. Ja, ja, der war sehr erfolgreich.
Ja.
James Cromwell. Ein Jahr später hat er Star Trek in Star Trek First Contact Path from Cochrane gespielt. Krieg ich dafür einen Punkt?
Das stand in meiner Antwort drin, aber nein. Na gut. Um genau zu sagen, hat es 500.000 mehr Zuschauer ins Kino gelockt als Pierce Brosnan. Der wäre quasi Platz 2 gewesen mit GoldenEye. Und Regie bei diesem Film führte kein geringerer als Christopher Nolan. Das ist nicht Nolan, sondern Nolan.
Ein Moment lang Panik.
Ja, das wär
Nolan.
Aber noch ein Funfact, die Sprecherin von Schweinchen Babe, Anne Helm, saß von 2011 bis 2016 für die Piraten in der Bezirksversammlung von Neukölln und ist seitdem für die Linken im Berliner Abgeordnetenhaus.
Ich dachte, jetzt kommt Sitz im Knast. Irgendwie sowas, aber okay.
Das kann auch inzwischen sein, das glaube ich nicht, dass sich das seit Fragestellung und heute so geändert hat. Apollo 13 habe ich übrigens nie gesehen, ich muss erst die ersten 12 gucken.
Der ist aber sehr gut, denn ne, auch da haben wir den Boosten, wir haben ein Problem, würde man heutzutage sagen.
Gregor kriegt einen Punkt.
Können wir nicht jetzt aufhören, wo ich in Führung liege? Weißt du, weil das ist...
Aber guck mal, auf der Skala hast du jetzt einen Pokal. Wir werden ein Screenshot vom Endpunktestand machen.
Noch ist nichts entschieden. Ich sehe mich immer noch hier, Konstantin. Zur Not besteche ich dich.
Ach, da können wir drüber reden.
Ja, ja. So ganz billig.
Apropos ganz billig.
Mhm, ich weiß, führt zu mir.
Und zur nächsten Frage. Mhm. Denn ziemlich billig produziert, zumindest von meinem Geschmack, waren die Power Rangers.
Oh ja.
In den 90ern. Das ist eine Gruppe von Menschen, Klammer auf, meistens Teenager, Klammer zu, die die Welt vor dem bösen TM beschützen. Mhm. Die haben meistens 5 Mitglieder und jedes Mitglied kann sich verwandeln.
Ja.
Okay. Ihr wird schon gestöhnt.
Ja.
Habt ihr Power Rangers gesehen in den 90ern?
Ja, lange her, ja, ja. Okay.
Also jeder Ranger hat ja eine eigene Waffe und Fähigkeiten.
Ja.
Und seine eigene Farbe.
Ja.
Und jetzt kommt es. In der Regel, laut Wikipedia. Welche Farben gibt es? Sind die 5 meisten Power Rangers meistens vertreten?
5 meisten Power Rangers?
Ah, nein, also es sind meistens 5 Mitglieder mit ihren eigenen Farben.
Ja.
Und sind das A, rot, blau, schwarz, gelb, grün und pink? B, blau, rot, weiß, gelb, schwarz und pink? C, weiß, schwarz, grün, rot, gelb und pink? Oder D, rot, grün, gelb, lila, schwarz und pink?
Soll ich es nochmal langsam machen? Jemals, hast du jetzt nicht alle Farben immer gleich vorgelesen, nur in anderer Reihenfolge?
Ich habe immer und pink hinten dran, um euch zu verwirren.
Ja, also nochmal.
Nochmal nochmal langsam. Ja. A, rot, blau, schwarz, gelb, grün und pink.
Ja.
B, blau, rot, weiß, gelb, schwarz und pink. C, weiß, schwarz, grün, rot, gelb und pink. Oder D, rot, grün, gelb, lila, schwarz und pink. Das ist meine Lieblingsfrage übrigens.
Das ist eine total schöne Frage.
Ja, ich habe was reingetippt.
Ich auch. Ich habe mir das total gut hergeleitet.
Ja. Anhand der Swords habe ich das abgeleitet jetzt.
Anhand der was? Also, ihr habt euch beide für Antwort A entschieden. Rot, blau, schwarz, gelb, grün und pink.
Was einzige, danach habe ich aufgehört zuzuhören, ehrlich gesagt.
Wollt ihr euch nochmal umentscheiden?
Nein.
Nein.
Habt ihr richtig gemacht, ihr habt richtig aufgehört zuzuhören. Es ist nämlich tatsächlich laut Wikipedia rot, blau, schwarz, gelb, grün und pink. Das Publikum möge mich eines Besseren belehren, aber Wikipedia irrt sich bekanntlich.
Total faszinierend, dass du von 5 Jugendlichen redest in 6 Farben. Ne? Aber ist okay. Nein, mir ist ja klar, der grüne Ranger kam dann später dazu. Der grüne war etwas später, davor waren es die anderen.
Willst du dich beschweren, dass du Punkte bekommen hast?
Ja? Nein, will mich nicht. Ich will jetzt so den Booster nachträglich noch eingeschnitten
haben. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass der Bösewicht, ich habe 2 oder 3 Folgen gesehen, die Synchronstimme von Captain Sheridan hatte. Das hat mich damals komplett rausgebracht.
Echt? Okay. Mhm. Welcher Bösewicht?
Ja, einer der Bösewichte.
Okay. War das nicht diese Rita Repulsa? Diese Hexe? Die hatte die.
Nein, ich glaube nicht, dass er diese.
Ich glaube, später also, gab es. Oh, das ist lange her, es muss wirklich.
Oh, du kennst dich aber 90. echt gut aus.
Nee, Gregor, ich habe vor einem halben Jahr den Power Ranger Kinofilm nochmal gesehen.
Gibt es einen Power Rangers Podcast?
Nicht, dass ich wüsste.
Das wäre schade, denn wir haben festgestellt beim Radio Amphipolis, dem deutschen Xena-Podcast, dass es unglaublich viele Überschneidungen zu Xena und Herkules gibt, weil beide Serien, also die meisten der Power Rangers-Serien, die heute laufen, werden in Neuseeland produziert, erstaunlicherweise. Obwohl die Idee tatsächlich aus Japan stammt.
Ja. Auf jeden Fall ist das der Typ, das weiß ich, der Typ, der den grünen / weißen Ranger spielt, David Frank oder so, der macht das heute noch und auf Convention kannst du dich von ihm zum Fake umhauen lassen. Da gibt es so Videos, wie die Leute sich in eine Schlange stellen und er einen nach dem anderen so fiktiv wegschlägt und das ist wohl, das muss er wohl ständig machen auf Conventions. Ich sag's nur, könnte man ja mal machen. Ne? Also,
ne? Siehst du, die Trivia weißt du. Und ja, auch die Farben, das ist hervorragend. Power Rangers ist Gregor der Trivia King.
Wenn Turtles kommen, bin ich dran, Mann. Wenn Turtles kommen, dann ist es mein Spiel.
Da muss ich leider enttäuschen. Ich habe keine Turtles-Frage. Ich habe keine Zucchini gepflanzt, Gregor. Aber ich habe eine besondere neue Spielart für euch bei Frage Nummer 5, denn jetzt geht es um bis zu 5 Punkte. Ich werde Hinweise geben, die von Hinweis zu Hinweis hoffentlich leichter werden, aber auch weniger Punkte bringen. Ja.
Okay.
Und wer glaubt, die Antwort zu kennen, der buzzert. Ja?
Okay.
Das wissen die Hörenden noch gar nicht. Ihr habt Buzzer zu Hause. Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz, damit ich weiß, wer welchen Buzzer hat.
Ich mach mal meinen zuerst, okay? Unhöflicherweise, warte.
Okay.
Und dann?
Ja, das ist deutlich unterschiedlich. Ja. Und einer ist deutlich lauter.
Ja, ich hab ihn jetzt, warte, ich halte ihn jetzt ein bisschen näher. Na, jetzt okay.
Okay,
ne?
Ja, okay. Ja. Ich denke, das ist drauf. Der, der zuerst gebuzzert hat, darf als erstes raten und dann darf der andere ran, wenn die Antwort falsch gewesen ist vom ersten. Ja? Wir üben mal ein bisschen. Ja. Nee, wir machen das, aber es geht um Punkte, ja? Es wäre eine gute Gelegenheit, den Booster einzusetzen. Aber ihr müsst es nicht.
Konstantin, er gibt es einen Tipp.
Ja, ich bin noch vorsichtig.
Könnte doch auch eine Falle sein.
Was? Ja, ich traue ihm noch nicht so.
Okay, dann boostet ihr einfach beim nächsten Mal. Mhm. Ich sage euch, es geht um einen Film, ja?
Okay.
Und hier kommt der 5-Punkte-Hinweis. Dieser im Jahr 1995 erschienene Action-Thriller entführt uns ins Jahr 2021.
2021, okay.
So, ihr dürft doch einfach so raten.
12 Monkeys.
Nein.
Dann sage ich das fünfte Element.
Auch nicht.
Der ist später, ne? Ja.
Der spielt, glaube ich, ein bisschen später als 2021.
Ja, der Film ist, glaube ich, auch nicht von 95.
Ja, der ist von 97, glaube ich, ja.
Kommen wir auf 4 Punkte. Der Hinweis. Dieser Film basiert auf einem Kultbuch. Zumindest zum Teil.
Jetzt muss ich auch noch lesen. Aber ich komme noch nicht drauf. Nee, ich komme nicht auf den Namen. Mach erstmal weiter.
Ne, gib mir einen Versuch.
Ja, da müsste ich ja auf den Namen von dem Film kommen, den ich sagen möchte, auf den ich jetzt nicht komme. Alles
Ach gut. so. Gregor, hast du eine Idee? Sonst gehe ich auf die 3-Punkte-Frage. Schmeiß einfach was in den Raum. Es kostet dich keine Punkte. Es kann dir höchstens welche bringen.
Ach so, ja.
Während du die Filme aus 1995 googelst.
Nein, tue ich nicht. Ja, hallo? Hallo? Nein, ich habe wirklich ich hab keinen Plan, ernsthaft.
Also ihr wollt beide nichts sagen. Okay, dann komme ich zum 3-Punkte.
Ja.
Zum 3-Punkte-Hinweis. Es treffen aufeinander Keanu Reeves, Dolph Lundgren, Ice-T und Udo Kier.
Natürlich Low-Tech-Style. Johnny Mnemonic.
Ja!
Aber 20, da sagt nämlich Ice-T drin Low-Tech-Style. Keanu Reeves, stimmt. Er hat so eine lächerlich große Speichergröße in dem Film. Ich habe ein Gigabyte irgendwie. Dafür muss ich nur meine Persönlichkeit löschen. Für das eine Gigabyte. Oder
und das, so. Das gab es als Buch.
Es ist eine Kurzgeschichte von Herrn Gibson. Es ist nicht der Neuromancer. Es wurde lange gehofft, dass es die Verfilmung des Kultromans Neuromancer ist, aber es war tatsächlich nur eine Kurzgeschichte. Der mnemonische Johnny. Und obwohl Gibson auch das Drehbuch für den Film schrieb, weicht der Film noch sehr von seiner Vorlage ab. Und er hat aber eine Welle von Cyberfilmen ausgelöst, in denen meistens Keanu Reeves mitspielte oder Sandra Bullock.
Genau, und in Matrix gipfelten. Ja.
Und quasi der kleine Bruder von Matrix ist.
Ja.
Es gab ja in den 90ern einen lustigen Text, klassische Filme neu verfilmt mit Keanu Reeves oder Sandra Bullock, weil die damals in allen Filmen mitgespielt haben. Ich gebe Gregor mal 3 Punkte einfach auf dem Scoreboard und würde, wenn ihr wollt, auch gerne noch mal die anderen Hinweise vorlesen.
Mach ruhig.
Ja, mal. Ja?
Okay, Hinweis für die 2-Punkte-Frage wäre gewesen, er ist der kleinere Bruder von Matrix. Und Frage Nummer 1 oder Hinweis für 1 Punkt wäre, im Wesentlichen geht es um Kuriere, die einen Teil ihres Gehirns zu einem Datenspeicher umfunktionieren lassen.
Ein lächerlich kleinen Datenspeicher, ja.
Wir bleiben bei diesem Spielmodus und kommen zu Frage 6. Wir sind immer noch in Kategorie 1.
Also weiter buzzern, ja, okay.
Es geht diesmal um eine Serie.
Ja.
Und ich glaube, Entschuldigung, ich wollte sagen, ich glaube, ich setze jetzt mal den Booster.
Okay.
Sonst komme ich ja hier nie voran.
Konstantin setzt einen Booster. Wir suchen eine Serie. Es gibt wieder den 5-Punkte-Hinweis. Es geht, wie bei vielen Serien der 90ern, um die illustren Abenteuer einer Familie.
Ja, das ist ehrlich gesagt.
Da habt ihr jetzt Vater, die Auswahl Mutter, aus ungefähr 20 Serien.
Ja. So ein bisschen. Da würde ich es nochmal auf einen Hinweis ankommen lassen.
Ja, rat doch, gib doch einfach mal irgendeine Serie von vielen.
Aber es kann ja alles sein. Zeichentrick und es kann ja wirklich alles sein. Hä?
Während ich wie Anno dazu mal in den 90ern mir einen Guinness eingieße, wie ich das in den 90ern oft abends gemacht habe, extra für den heutigen Anlass ein Sixpack Guinness gekauft. Das hat nichts mit der Frage zu tun. Also nicht, dass ihr euch wundert. Aber schmeißt doch einfach irgendeine Familienserie in den Raum. Es gibt keine Punkte zu verlieren.
Bionic Six, Mann.
Nein.
Ah!
Konstantin.
Ich denke gerade nur an Serien aus den 80ern irgendwie.
Das war auch mein Problem.
Ja.
Soll ich den nächsten Hinweis geben?
Ja.
Okay, für 4 Punkte. In Deutschland lief die Serie ursprünglich von 1992 bis Mai 1996. Die fehlende der 11 Staffeln wurden später von Pro7 synchronisiert.
11 Staffeln? In den Jahren? Okay.
Es sind nicht die 11 Staffeln gelaufen.
Die fehlende von den 11.
Also die restlichen der 11 Staffeln wurden später von Pro7 synchronisiert.
Dawson's Creek. Ach, das ist keine Familienserie. Das ist so eine... Nee.
92 bis 96 lief das hier. War es Full House?
Nein. Da kommt zum Drei-Punkte-Hinweis. Mhm. In der Lieblingsserie des Hauptprotagonisten gibt es im Schnitt 84 Morde pro Folge.
Eine schrecklich nette Familie.
Richtig!
Psycho Dad! Psycho Dad! Psycho Dad! He rides with a horse!
Ich wusste, dass es spätestens ab dem Programmpunkt weiß.
Er kommt nach Hause und seine Frau und seine Tochter zwingen seinen Sohn zur Hausarbeit und er hat nur noch eine Kugel im Lauf. Was wird er tun?
Und Gregor bekommt
und ich hätte drei Punkte. Hören können, die kamen, die erste Folge, erste Staffel war es in den 80ern gewesen.
Ja, und ich bin, ja doch, war sie auch. Und ich bezweifle auch, dass die nur bis 96 hier lief das erste Mal, weil die wurde bis 97 produziert, Sascha. Die Serie. Also die wird, die haben ja nicht aufgehört. Also die wird später auch gelaufen
sein. Ja, die restlichen Staffeln wurde dann von Pro7 synchronisiert.
Ah, okay, so war das. Aber sie lief in Deutschland ab 92.
Sie lief in Deutschland
ab 92. Okay. Oh, da bin ich jetzt voll drauf reingefallen.
Weil die tatsächlich, die ersten Folgen haben so einen 80er-Vibe. Tatsächlich.
Ja, drauf reingefallen. Die Serie ist von 87 bis 97 produziert worden. Ja? Hm? Guck die gerade, deshalb.
Ich hörte von Leuten, die haben eine Staffelbox mit 35 CD.
Mit 33 Discs.
33 Disketten.
Freunde, ist mir eine runtergefallen.
Oh nein. Mhm. Ich gebe mal den Zwei-Punkte-Hinweis, nur der Vollständigkeit halber. Wir erleben den Alltag von Vater, Mutter, Tochter und Sohn. Das Auto zählt aber eigentlich mit zur Familie.
Er ist auch so universell irgendwie, ne?
Die Hinweis Nummer eins für einen Punkt wäre, eine fette Frau kam heute in den Schuhladen.
Oh, den jetzt als erstes bringen müssen.
Ja, dann hätte die das doch sofort gewusst.
Ja, ja.
Aber ich finde, bei all der Aufregung sollten wir nicht vergessen, dass El Bundy 1966 mit 4 Touchdowns in einem Spiel gemacht hat und damit den Polk High School Panthers damit zur Stadtmeisterschaft verholfen hat.
Polk High, Mann.
Polk High, ja.
Polk High, Mann. Das wir nie vergessen.
So, wir kommen zu Frage 7, einen ganz speziellen Spielmodus.
Ja.
Ihr erinnert euch dran, dass es in den 90ern sowas gab wie Familienduell.
Ja.
Ja. Und, und ihr müsst euch jetzt mich vorstellen als Werner Schulze-Erler. Ich war ja fleißig im Vorfeld bei der Vorbereitung dieses Podcasts und habe 11 Podcastende gefragt. Um mögliche Antworten. Das heißt, ich habe zu verschiedenen Kategorien von 11 Leuten bis zu 4 Antworten bekommen. Ein Beispiel, ich hätte jetzt gefragt, nenn mir mal ein typisches Auto der 90er, hätte ich jetzt gesagt, ne? Ja. So zum Beispiel. Dann hätten 11 Leute mir bis zu 4 Antworten geben können. Das heißt, im Idealfall hätte zum Beispiel 11 Leute sagen können, das war ein Opel Corsa, ja? Oder ein Audi 100. Das ist so ein typisches 80er-Jahre, 90er-Jahre-Auto für mich. So, weißt du? Es kann aber auch sein, dass alle komplett verschiedene Autotypen genannt haben und es quasi auch nur 2 Punkte gibt dann sozusagen. Es gibt so viele Punkte, wie richtige Antworten genannt wurden.
Ist das aber das nicht mit dem, auf dem Nachbarn auf also, die Schulter schlagen?
Ich würde sagen, na, das ist auch von Familie. Es geht da, wenn sie an der Videowand stehen. Also ich würde sagen, ich habe 11 Podcasts, in dem Fall jetzt, wir haben 11 Podcastende gefragt, nenne uns ein typisches Auto der 90er. Dann würdet ihr buzzern, der Erste, der antwortet, hat quasi das freie Feld, sozusagen. Okay. Ja? Und dann würde zum Beispiel jetzt Konstantin auf den Buzzer hauen und sagen, Opel Corsa.
Okay.
Und dann würde ich sagen, ist der Opel Corsa dabei? Und dann sage ich, ja, er war dabei. Und das sagten auch 8 Podcastende.
Okay.
Und dann würde Konstantin 8 Punkte bekommen. Dann geht's nochmal zu Gregor. Du darfst dann quasi nochmal eine Antwort geben. Und dann darf Konstantin noch mal eine Antwort geben und dann darf Gregor, noch mal eine Antwort geben, dann darf Konstantin noch mal eine Antwort geben.
Okay.
Wir probieren es einfach mal.
Ja.
Denn wir sind bei den Serien immer noch. Ihr habt die Buzzer griffbereit, ja?
Ja.
Wir haben 11 Podcastende gefragt, nenne uns eine Vorabendserie der 90er.
Die Simpsons.
Hast du gebuzzert?
Ja, ich hab gebuzzert.
Okay. Simpsons ist dabei und das sagten auch 5 Podcastende, sagten die Simpsons.
Ah, das ist aber doch dünn.
Jetzt darf Konstantin einfach mal so.
Nicht lachen, verbotene Liebe.
Verbotene Liebe. Leider nicht dabei. Dann Konstantin, zweite Runde.
Ich darf nochmal. Ich hänge immer nur so bei diesen deutschen ARD-Serien fest. Frag mich nicht, wieso. Ja, Marienhof. Frag mich nicht, warum ich die kenne. Warum ich die Power Rangers nicht kenne und Marienhof und Verbotene Liebe kenne. Aber ich hab's jetzt gesagt.
Ich kann nur eins sagen. Nein, Marienhof ist leider nicht dabei, Gregor.
Das war doch die Vorabendserie.
Jetzt will ich auch mal was Deutsches sagen. Schwarzwaldklinik.
Och, Kinder, das sind die 80er. Nein, Top-Antwort wäre gewesen Star Trek.
Als Vorabendserie?
Und eine schrecklich nette Familie.
Ja, aber waren das wirklich, Star Trek war doch keine Vorabend. Doch, stimmt. War Vorabendserie, stimmt. Ja,
kommt drauf an, wann du ins Bett gehst.
Ja, es kommt auch drauf an, was du als Vorabend. Na, okay.
Und hör mal, wer da hämmert. Er hätte auch 5 Punkte gebracht. Star Trek hätte 9 Punkte gebracht. So hat Gregor 5 Punkte bekommen. Übrigens, diese Podcast-Duell-Fragen sind immer ganz gut, vorher einen Punktebooster einzuloggen.
Ja, aber nur, wenn man was weiß.
Ja, aber Punktebooster. Wir machen das jetzt einfach. Beim nächsten will ich einen Punktebooster.
Ja, so ein Zufall. Wir haben noch eine Runde.
Ja, ich mache einen Punktebooster.
Ja, da setze ich auch den Punktebooster.
Ja, bringt ja nichts. Jetzt muss ja auch mal weg.
Ja. Dann kommen wir jetzt zur Kategorie Film.
Ja. Vorabendfilm in den 90ern.
Wir haben 11 Podcastende gefragt. Nenne uns einen Film, der für dich prägend für die 90er ist.
Pulp Fiction.
Kannst du bitte mal den Buzzer benutzen?
Hab ich doch.
Ich habe nicht gehört.
Es ist Pulp Fiction, sage ich.
Pulp Fiction. Ist auf jeden Fall auf der Liste. Und das sagten auch 5 Leute, damit 5 Punkte für Gregor. Nee, 10 Punkte, Entschuldigung, du hast ja den Punktebooster gemacht, ne? Konstantin.
Ich traue mich schon gar nicht mehr, was zu sagen. Forrest Gump.
Forrest, der ist gut. Gump.
Ja.
Das sagten auch 2 Leute und damit 4 Punkte für Konstantin. Konstantin, zweite Möglichkeit.
So, wäre ja nicht so, als würde ich ständig den Gregor und den Kai sich über irgendwelche Filme aus den 90ern unterhalten hören. Aber das muss ja jetzt was richtig Gutes sein. Prägend. Also ich glaube, Johnny Mnemonic ist es nicht. Da bin ich mir jetzt sicher.
Gut, dass du das nicht gewählt hast.
Nee. Matrix ist, glaube ich, aus 2000,
nein,
oder?
Nein, das ist 2000.
Ja, echt?
Ja, ja.
Danke, Gregor, dann sage ich Matrix.
Ja, wunderbar. Und das sagten auch 6 Podcastende. Das wären 12 Punkte für dich, ne? Keine Suppe für dich. Konstantin, damit hast du ordentlich aufgeholt.
Ja, aber pass auf, Gregor hat ja noch einen, oder?
Gregor hat noch einen.
Ja, der räumt jetzt ab.
Darf ich?
Jetzt darfst du noch einmal.
Jurassic Park!
Mensch, das sagten auch 6 Podcastende, war gleich auf mit Matrix, gefolgt von Pulp Fiction und Titanic.
Oh, Titanic, verdammt!
Ich und das fünfte Element. Ich hätte ja auch gedacht, ja, wenn du mich fragst, klar,
ich sagen hätte Independence Day
ja. Ist tatsächlich gar nicht dabei.
Echt? Unter prägende Filme der 90er?
Okay. Ja.
Okay, aber Jurassic Park fand ich, ist schon einer der, ja.
Ja, definitiv.
Ja, durchaus. Hätte auch verdient.
Gregor bekommt auch 12 Punkte, höre ich dann raus, ja? Gut. Damit beenden wir Kategorie 1 und gucken mal auf den Punktestand. Gregor führt das Feld momentan an mit 35 Punkten. Und Konstantin hat ordentlich aufgeholt von einem auf 17 Punkte.
Hey! Jetzt muss ich mich ja nur verdoppeln.
Es sind ja noch ein paar Kategorien.
Ja, gut.
Dann kommen wir jetzt zu dieser Kategorie.
Computer und Technik.
Oh.
So, Konstantin räumt jetzt ab.
Ja.
Denn Gregor ist sehr spät mit Computern erst eingestiegen.
Tatsächlich so. Schauen wir mal.
Der war immer ein Konsolenkind. So, damit kommen wir zu Frage Nummer 1 in dieser Kategorie und wir widmen uns den Rolling Stones, denn die sangen zur Markteinführung von Windows 95 und sollen dafür angeblich $3 Millionen kassiert haben. Und neben Startmenü und der Einführung des in Anführungszeichen echten Multitaskings brachte Windows auch für damalige Verhältnisse hohe Hardwareanforderungen mit sich und kam gleichzeitig nicht mit zu schnellen Prozessoren klar. Tja, Microsoft halt, ne? Windows 95 hatte eben ein paar Defizite, denn was unterstützte die erste Version dieses Betriebssystems nicht? A. Längere Dateinamen. B. USB-Geräte. C. Das direkte Rippen von CDs per Dateimanager. Oder D. Kontextmenüs. Ich will ja nichts sagen, aber Konstantin hat sofort, als er die richtige Antwort gehört hat, oder seine vermeintlich richtige Antwort gehört hat, eingeloggt.
Ja, obwohl ich da jetzt vielleicht was dazulerne spontan, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher.
Okay, also Gregor hat sich für A entschieden, Konstantin für B und es bleibt auch dabei, ja?
Ja.
Ja.
Also A ist auf jeden Fall falsch, das weiß ich.
Sorry, verdammt.
Damit liegst du richtig, Konstantin, und zwar doppelt richtig. Es sind USB-Geräte, ja. Es gab erst ab der B-Version von 1997 Unterstützung, die war allerdings auch sehr fehlerhaft. Und die beliebteste Windows-Version auch bei mir war deshalb Windows 98 SE.
Aber dass man das, was war C? Man kann die CD rippen aus dem.
Genau.
Das war mir jetzt gar nicht mehr bewusst, aber gut.
Also, da gibt es einen einfachen, ich bin perfekt vorbereitet, da gibt es einen einfachen Trick. Dann können den virtuellen Gerätetreiber cdfs.vxx installiert werden mit einer Größe von 77,2 KB. Und dann öffnen sich im Datei-Explorer die Musikstücke als kopierbare WAV-Dateien. Und dann kannst du sie einfach rüberziehen.
Hätte ich das damals gewusst.
Ja.
So, damit ein Punkt für Konstantin.
So, jetzt ist es nicht mal mehr die Hälfte.
Jetzt rollst du ab hier.
Ja, ja.
Computer und Technik, ich sag's dir. Mhm. Gregor zieht dich warm an. Mhm. Obwohl, das könnte Gregor wissen. Denn wir sind in der Telekommunikation, genauer gesagt, am Handy. Ja? Wann hattet ihr das erste Handy gehabt?
97.
97.
Ja, das kommt so hin. 97, 98.
Ja, ich war ziemlich Spätzünder. Ich hatte 1999 erst mein erstes Telefon bekommen. Damals ein Siemens C25. Und was habe ich damit gemacht? Angerufen und natürlich Textnachrichten verschickt. Ja, in den 90er Jahren millionenfach versendet. Die erste SMS stammt laut BBC aus dem Jahr 1992, enthielt den Text Merry Christmas. Aber schon damals, in den 90ern, hat man das Handy weniger zum Telefonieren benutzt, sondern eher zum Simsen, wie das so schön hieß. Ja, das hatten die Netzbetreiber erstmal nicht auf dem Schirm, wie so oft. Und haben dann aber gemerkt, das ist eine gute Geldeinnahmequelle. Das machen wir mal kostenpflichtig. Ja. In meinem Vodafone-Vertrag, Fun Fact am Rande, ist das bis heute noch so. Apropos Vodafone, was kostete es 1996 eine SMS vom D2-Mannesmann-Netz an ein D1-Telefon zu schicken?
Okay.
Kostete das A 69 Pfennig, B 50 Pfennig, C 23 Pfennig oder D 42 Pfennig?
Oh, da hätte ich jetzt völlig drüber geschätzt.
Oh, ey, ohne Witz. Ey, und das hätte ich jetzt. Oh.
Das sind die richtigen, ja, das sind die eingeloggten Antworten. Ich sehe hier, Konstantin hat A gesagt, Gregor hat D gesagt. Bleib dabei, boostern, Micha fragen.
Bleib dabei.
Ich bleib auch.
Okay, und damit haben wir eine richtige Antwort. Konstantin räumt hier ab, der hat einen Lauf. Es sind tatsächlich 69 Pfennig gewesen, das ist ja ein Schnapper.
Alter, das ist ja ein unglaublicher Preis. Ich hatte immer noch 39 Pfennig im Kopf. Irgendwie.
Okay. Also als Schätzfrage hätte ich 1,50 Mark gesagt, glaube ich sogar. Wirklich. Aber vielleicht kam mir das damals nur so teuer vor.
War also wirklich ein Unterschied, wer von welchem Netz, also wohin man es verschickt hat. Und es war okay.
Im D2-Mannesmann-Netz intern wäre es 23 Pfennig gewesen.
Okay, faszinierend.
Das heißt aber umgerechnet, für einen Pfennig konnte man knapp 2,5 Zeichen verschicken.
Unglaublich.
Nach meinen Recherchen wurde die erste Flatrate bei SMS übrigens erst 2005 eingeführt. Also die haben die Kuh sehr, sehr lang gemolken.
Ja, das kann sein, ja.
So, Frage 3. 1998 präsentierte Apple den iMac, der in Sachen Design eine ganz andere Richtung einschlug als bis dahin alles im Bereich der Computer gesehen. Ne? Damals kostete ein solches Gerät allerdings noch stolze 3000 Mark. Also damals hat schon Apple überteuerte Hardware verkauft. Der tragbare iMac konnte sich sogar kabellos mit dem Internet verbinden, schon 1998. Und die gab es in, ihr habt alle das Bild vor Augen, wahrscheinlich hellblau, gelb, grün, pink und halbtransparent. Das war sofort, Gregor weiß es aus einem Angel-Podcast, ein begehrtes Requisit in Filmen und Serien der späten 90er.
Das stimmt.
Da haben alle sofort die iMacs benutzt und das wollten natürlich auch andere Hersteller ausnutzen und haben natürlich Computer und im ähnlichen Design auf den Markt gebracht. Die sind alle gefloppt. Aber berühmt wurde ein Produkt im iMac-Design, das überhaupt nichts mit Computern zu tun hatte. Was war's? A. Eine Schreibtischlampe. B. Ein Festnetztelefon. C. Ein Bügeleisen. Oder D. Ein Locher.
Alter. Alter, wirklich, ey.
Total berühmt muss das gewesen sein.
Ja, super. Es gab haufenweise Memes mit Bildern bei der Geburt getrennt.
Keine Ahnung.
Kannst du es nochmal vorlesen,
bitte? Also, A, eine Schreibtischlampe, B, ein Festnetztelefon, C, ein Bügeleisen oder D, ein Locher.
Bei der Geburt getrennt ist.
So, Konstantin hat sich für das Bügeleisen entschieden. Da merkt man den Hausmann und Gregor mag Schreibtischlampen ganz offensichtlich. Bleibt es dabei? Wollt ihr boostern? Wollt ihr Micha fragen?
Nein,
Micha fragen wir nicht. Okay, dann muss ich sagen, auch hier geht der Punkt an Konstantin. Es war tatsächlich ein Bügeleisen.
Das ist unglaublich, ne? Jetzt google ich alles nach, Leute, ich sag's euch.
Dann gib bitte in Google ein, Roventa Surfline. Das Surfline-Bügeleisen hat eine bemerkenswerte Anleihen an die Optik der Apple-Geräte.
Ja, aber jetzt mal ehrlich, so weißt du, so eine Schreibtischlampe hätte ich noch verstanden, weißt du, so als Symbol, guck mal, da steht eigentlich ein iMac, ne? Aber ist keiner, aber es soll so aussehen wie, aber ein Bügeleisen.
Also angeblich wurde das sogar teilweise im Set verkauft. Man konnte ein iMac kaufen, ein Bügeleisen dazu bekommen. Roventa hat unglaublich profitiert davon und hat sich gewundert, dass plötzlich die Bestellungen für das Bügeleisen komplett aus der ganzen Welt ins Orbitante hochgeschnellt ist. Die soll dann auch auf den Zug aufgestiegen sein, die Firma, und hat das Bügeleisen an zeitreiche Computerzeitschriften geschickt, so als Fun-Gag sozusagen, sagt man.
Getrennt. Bei der Geburt getrennt.
Bei der Geburt getrennt.
Ja.
Das Roventa Bügeleisen Surfline. Ah, wenn wir beim Surfen sind, führt uns das nahtlos zu Frage 4. Denn 30 Millionen Menschen nutzen zur Hochzeit den Internetanbieter AOL. Um ins Netz zu kommen, musste allerdings eine proprietäre Software installiert werden. Und wie wurde die verteilt?
Per CD.
Per CD, das ist richtig, Gregor. Die lagen erstmal Computerzeitschriften bei oder wurden auf Messen oder Supermärkten verteilt und später ging AOL dazu über, die Scheiben als Postwurfsendungen zu verteilen, was der Firma tatsächlich den Ruf von Analog-Spam bescherte. Ich war in einem Museum und da ging es um Spam. Und es wurde ausgestellt, die erste Spam-Mail, und daneben lag eine AOL-CD. Das hat die Leute so gewurmt, dass es sogar eine Kampagne gab. No more AOL-CDs, hat ein Amerikaner ins Leben gerufen, und der wollte 1 Million AOL-Werbe-CDs sammeln, die dann öffentlichkeitswirksam vor der Hauptzentrale per LKW abkippen. Da ist nie zu gekommen, denn AOL davon erfahren hat, haben sie die CD-Kampagne eingestellt. Trotzdem kamen auch dank weltweiter Sammelstellen eine Menge CDs zusammen. Und jetzt kommt die Schätzfrage. Wollt ihr boostern im Vorfeld?
Nein.
Nein? Okay. Dann kommt jetzt eine Schätzfrage und eure Antwort. Wie viele CDs sind bei dieser Kampagne No More AOL CDs wohl weltweit zusammengekommen? Der Ziel war 1 Million. Und wer als nächstes dran ist?
Ja.
Konstantin, stimmt das mit den Nullen?
Moment. Oh, ja, ja, war schon, aber wenn du das so fragst, hänge ich vielleicht noch eine dran. Nein, ich bleib dabei, es stimmt mit den Nullen.
Okay, also Konstantin hat geschätzt 50.000 AOL-CDs, Gregor hat geschätzt 750 AOL-CDs und meine Frage war nicht ohne Grund, Konstantin, denn tatsächlich sind 410.176 CDs zusammengekommen. 10. August 2007 wurde die Kampagne abgeschlossen. Und aufeinander gelebt hätte 1 Million CDs übrigens einen Stapel von 1,2 Kilometern Höhe gegeben und ein Gewicht gehabt von 16 Tonnen. Und AOL-Mitarbeiter haben gesagt, dass sie über 300 Millionen US-Dollar für das Direktmarketing mit den AOL-CDs ausgegeben haben. Übrigens ist AOL kurz darauf mehrfach verkauft worden und im Mai 21 das letzte Mal für 5 Milliarden an Apollo Global Management, was auch immer das ist.
Ja, das ist wohl wahr.
Könnt ihr euch noch an AOL Time Warner erinnern?
Ja, klar.
Ja.
Ja. Lang, lang ist es her.
Ja.
Achso, Gregor kriegt einen Punkt, ne? Jo, letzte Frage, Computer und Technik. Von den AOL-CDs, die habe ich ja nie benutzt, weil ich mich ja in den 90ern in Mailboxen rumgetrieben habe. Frei nach dem Motto, lass es nach Seattle ziehen und langsame Modems benutzen. Ja. Also zumindest war in den 90ern das letztere Standard. Ich habe ja 94 oder 95 angefangen mit Modems und mich auf diversen Mailboxen rumgetrieben, die Telefonrechnung meiner Eltern auf astronomische Höhen getrieben. Denn Dateien runterladen, das hat gedauert, ja, obwohl es meistens so Textdateien waren und keine Nacktbilder von Captain Janeway.
Oh ja. Oh ja. Katie.
Mein erstes Modem hatte stolze 2400 Kilobit pro Sekunde, also 2400 Baud. Es gibt Unterschiede, ne? Das Kilobit, eine Maut, ist eigentlich unterschiedlich, aber es, man sagt ein 2400er Modem. Und jetzt kommt die Frage. Die letzte Folge, Dinge von Interesse, mit dem guten Micha, war 48,8 Megabyte groß. Eine Frage für schnelle Rechner. Wie lange hätte ich mit meinem 2400er Modem wohl gebraucht, um diese Dinge von Interessefolge runterzuladen? A, rund 28 Stunden, B, rund 38 Stunden, C, rund 48 Stunden oder D, rund 58 Stunden?
Mit schnelle Rechner.
Jetzt in der höheren Auflösung hochladen sollen.
Einfach ein bisschen. So, Gregor hat A eingeloggt. Mhm. Konstantin hat Antwort C eingeloggt. Wollt ihr es nochmal ändern?
Nein.
Nee. Dann habt ihr jetzt die Gelegenheit, das zu begründen.
Das ist der einzige, ist der niedrigste Wert einfach. Ich will nicht hoffen, dass es länger gedauert hätte.
Na, es hat schon sehr lange gedauert und tatsächlich liegt Konstantin das richtig.
Wahnsinn!
Wahnsinn! Genauer gesagt, 47 Stunden, 22 Minuten, 48 Sekunden. Vorausgesetzt, ich hätte keinen Verbindungsabbruch gehabt und niemand wäre auf die Idee gekommen, telefonieren zu müssen.
Ja, genau. Überleg dir das mal, ne? Mein Gott.
Ja, aber du hast ja auch keine 50 Megabyte damals runtergeladen. Da wärst du ja für wahnsinnig erklärt worden.
Ich gebe dir das dann auf der Diskette mit.
Genau.
50 also, Megabyte.
Und die letzte Diskette war immer kaputt.
Ja, ja.
So, damit beenden wir die Computertechnik-Runde und schauen auf den Punktestand, den Zwischenstand. Konstantin hat aufgeholt, 21 Punkte, aber Gregor führt immer noch das Feld an. Der Pokal steht neben seinem Namen und auf der anderen Seite der Punktestand 36 Punkte für Gregor.
Er spürt schon den Löwen, den Atem des Löwen im Nacken.
Ja, aber ich sage mal so, jetzt wird's schwierig. Ja. Gregor, ja? Eins fehlt dir manchmal, das Taktgefühl.
Oh ja.
Musik.
Ah. Es geht um Musik. Und da beginnen wir nicht mit Eurodance, sondern mit einer jungen Dame, die damals noch Haare hatte. Baby One More Time ist nicht nur ein unglaublicher Ohrwurm, ja, sondern auch der große Durchbruch gewesen für Britney Spears. Mhm. Und ich meine, wir erinnern uns alle an das Musikvideo, oder? In dem Britney im Schulmädchen-Outfit durch die Gegend tanzt und ihren Schatz anschmachtet, der übrigens von ihrem Cousin gespielt wurde.
Oh.
So, also ihr habt alle das Bild vor Augen, ja?
Ja, oh ja. Ja. Das ist eh das Desktop-Hintergrundbild.
Ja, ja, sehr gut. Dann wisst ihr sicher auch noch, welche Farbe Britneys Strickjacke hatte.
Ich hasse dich so sehr.
A, grau, B, beige, C, schwarz oder D, weiß.
Was war A nochmal?
Grau.
Ich weiß es nicht mehr. Ich habe nicht auf die Strickjacke geachtet. So lange. Sowas bin ich mal furchtbar schlecht.
Also ich hätte gesagt blau, aber das kann ja nicht sein.
Okay, beide Herren haben ihren Modegeschmack zumindest versucht zu beweisen.
An der Garderobe abgegeben.
Ich glaube, ich hatte einen Hut.
Ja, ja.
Und auf Antwort A getippt und Britney eine graue Strickjacke angezogen. Bleibt es dabei?
Ja.
Ja.
Wollt ihr boostern?
Nein.
Wollt ihr Britney-Experten Micha fragen?
Ja, ich möchte, dass Micha antwortet. Ja, ich möchte, dass Micha mich jetzt erleuchtet, ob das so ist.
Okay, Micha.
Also ich bin bei Gregor und ich würde auch sagen grau. Also ich bin bei euch beiden, besser gesagt. Ja,
das ist es mir alleine wert gewesen jetzt. Ja, ja.
Toll, danke. Gregor, damit war das ein Nullsummspiel. Ja. Du hast einen Punkt verschenkt.
Ja, aber es war es mir wert.
Und einen Punkt bekommen. Ja. Es ist tatsächlich grau.
Ja.
Britneys Strickjacke ist grau. Mhm. Und Fun Fact am Rande, du hättest mich nachts um 3 wecken können und ich hätte dir sagen können, die ist grau.
Das werde ich, glaub mir.
Ja, ja, jetzt wissen wir es ja, alle drei sozusagen. Ja. Es ist echt erstaunlich, wie gut das in Erinnerung geblieben ist. Ich hab die Frage meiner Frau vorgelesen. Mhm. Ja, ich mache hier so ein 90er-Jahre-Quiz und hier, das ist die erste Frage. Sie sagt grau.
Ja.
Okay, super. Das Outfit aus Oops, I Did It Again hatte auch was, muss man auch
dazu sagen. Oh ja, ja, ja. Davor war sie ein Mausgetier, wie ich auch. Disney Club, weißt du? Immer noch mein Fan, mein Ausweis. Mausgetier Nummer 1, Ortsgruppe Nördheim. Bis heute.
Zur Mickey Mouse habe ich leider keine Frage, sonst würde ich von Disney verklagt. Ihr wisst, das geht sehr schnell. Und ich lande dann bei Disney Plus und nicht mehr bei Netflix.
Ja, es könnte aber sein, dass du dann erst ab nächstem Jahr bei Paramount Plus wieder rauskommst. Aber das ist ein anderes Thema.
Wenn wir kommen zur zweiten Frage, und es bleibt natürlich musikalisch in dieser Kategorie, denn das 90er-Jahre-Jahrzehnt war ja das Jahrzehnt des Eurodance. Ja, der hieß übrigens erst gar nicht Eurodance, sondern, dazu später. Aber es wäre falsch, dieses Jahrzehnt nur auf diese Musikrichtung zu beschränken. Denken wir auch an Grunge, an Garage Pop, den Aufstieg von Bands wie Nirvana, Guns N' Roses. Es gab wohl niemanden, der Nevermind, Use Your Illusion und nicht zu vergessen, die Bestie in Menschengestalt im CD-Regal stehen gehabt hat in den 90ern. Ja, und sogar die Hosen waren einigermaßen nicht peinlich in den 90ern. Apropos peinlich, schauen wir mal ins Jahr 1990. Welche Single wird 1990, wo die Jahrescharts angeführt haben? A. Snap, The Power. Roxette, It Must Have Been Love. C. Matthias Reim, Verdammt, ich lieb dich. Oder D. Die Wildecker Herzbuben mit Herzilein.
Boah. Und alles möglich.
Ja. Das ist das Schlimme daran. Die Jahrescharts, sagst du.
Aber Lieder sind doch alle von 90, ja?
Sonst hätte ich die, glaube ich, nicht da reingeschrieben.
Ja. Ja, gut. Obwohl, Jahreschart, nee. Jahreschart ach, zu spät. Komm, jetzt habe ich eingeloggt. Jetzt.
Ach komm,
du kannst doch ändern. Ist ja eh nur geraten.
Mach, ist auch geraten.
Okay, also Konstantin hat sich für B, für Roxette entschieden, gute Wahl. Und Gregor hat sich für Matze Reim entschieden, der ein tolles Musikvideo zu diesem Lied gemacht hat.
Prägt mich, das hat mich sehr geprägt.
Wollt ihr euch nochmal umentscheiden?
Nein.
Okay, dann muss ich leider sagen, dass dieser Punkt an Gregor geht.
Echt? Matze Reim hat die Jahrescharts angeführt?
Der war 16 Wochen auf Nummer 1.
Ein Deutscher 1990? Echt? Ja.
Was vermutlich auch an dem absolut genialen Musikvideo liegt. Ich sag nur Lederjacke.
Oh, das stimmt allerdings. Und er hatte die MacGyver-Friese zu der Zeit. Das darf man auch nicht vergessen. Das war alles, es hat so gepasst. So. Ja, es war auch gerade Wiedervereinigung. Es war alles möglich. Da war sowas auch möglich. Ja, okay.
Ja, die Wildecker Herzbuben, die waren schon an der 4. Stelle der Jahrescharts. Und Snap... Ja, die Zeit von Snap war noch nicht ganz angebrochen. Agathe Bauer war auf Platz 6. Dicht gefolgt von Roxette. Und es gab in diesem Jahr übrigens gerade mal 7 Nummer 1 Singles. Das war so wenig wie seit 1964 nicht mehr.
Das ist ja gar nicht vorbereitet.
Ja. Und darüber hinaus beendete die Band London Beat mit ihrer Nummer 1, I've Been Thinking About You.
Think About It. Ja, aus dem Trainspotting-Soundtrack, ne?
Nee.
Nein, doch später.
Aber Transporting war deutlich später.
Aber der Song war später drauf.
Dieser Song beendete jedenfalls eine 64-wöchige Phase, in der nur europäische Produktionen an der Spitze der deutschen Charts standen. Mit diesem Trivia ändern wir das Scoreboard und der gute Gregor bekommt einen weiteren Punkt. Und eine weitere Frage bekommt ihr beide. Denn es geht ins Fernsehen. Denn in den 90ern stand, man glaubt es kaum, das M bei MTV für A. Musik, nein, kleiner Scherz, es stand tatsächlich für Musik in den 90ern, denn Musikvideos im linearen Fernsehen zu senden, das hat damals Leute wie Ray Cox, Christiane Backer und Beavis und Butthead berühmt gemacht und war offensichtlich ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell, so erfolgreich, dass es kopiert werden musste. Deutschland brauchte einen eigenen Musiksender, das dachten sich drei Herren mit einem ordentlichen deutschen Titel, nämlich Videoverwertungsanstalt. Oder kurz Viva. Am 1. Dezember 1993 flimmerte das erste Musikvideo über den neuen Kanal. Welches war es? A. Die Toten Hosen, Alles aus Liebe. B. Die Fantastischen Vier, Zu geil für diese Welt. C. Die Ärzte mit Westerland. Oder D. Fettes Brot, Nordisch by Nature. Bei MTV hätten wir es alle gewusst.
Bei MTV hätten wir es gewusst, ja.
Ich hasse den Typen. Konstantin, ich hasse ihn wirklich. 93, sagst du.
93, Dezember, 1. Dezember, 93.
Komm, sag nochmal bitte.
A, die Toten Hosen, Alles aus Liebe. B, die Fantastischen Vier, Zu geil für diese Welt. C, die Ärzte mit Westerland. D, Fettes Brot, Nordisch by Nature.
Nordisch, Okay.
Ja, komm.
Ich nehme mir einen Booster. Ich nehme mir einfach mal einen Booster.
Gregor nimmt sich einen Booster und hat damit noch einen von drei Boostern offen. Konstantin, willst du nachboostern?
Nee, ich booster nicht nach.
Ein Boostern.
Ihr habt euch beide für B entschieden, für die Fantas. Mhm. Und dabei bleibt es auch, ja?
Ja.
Ja.
Wollt ihr es irgendwie begründen, warum ihr euch für die Fantas entschieden habt?
Ich meine, das mal gehört zu haben. Ich meine, dass Smudo das mal gesagt hat, dass sie das erste Video waren, was auf Viva gespielt wurde. Aber ich, so ganz sicher bin ich nicht.
Ich habe das jetzt total mir dahergeleitet, weil die bestimmt irgendein Thema wollten und haben gesagt, wir sind zu geil für diese Welt oder so.
Das ist ja eine perfekte Begründung, sozusagen.
Alles andere, warum Nordisch by Nature und die anderen beiden habe ich schon wieder vergessen.
Ich meine, es war auch später Nordisch by Nature.
Das ist beides perfekt begründet und ihr bekommt jeweils einen bzw. zwei Punkte. Denn tatsächlich waren es die Fantas. Und es war übrigens auch das letzte Lied, das lief, bevor am 31.12.2018 der Stecker gezogen wurde. Westerland war tatsächlich sehr in der Heavy Rotation am Anfang, was ich bestätigen kann. Bei einem Klinikaufenthalt lief das runter und rauf. Das war mein erster Kontakt mit Viva. Fettes Brot haben erst 95 ihr erstes Album rausgebracht.
Wollte ich gerade sagen, ja, das war später.
Aber Shiftmeister war von 94 bis 95 Moderator beim ersten Hip-Hop-Fernsehmagazin Freestyle.
Bevor sie auf einem Auge blöd gemacht haben.
Und über die Toten Hosen decken wir den Mantel des Schweigens.
Warum? Darüber müssen wir, glaube ich, mal reden, Sascha. Warum?
Reden wir lieber über Eurodance und kommen zu Frage 4. Eine Musikrichtung, die eigentlich Dance oder Dancefloor geheißen hat und erst nach ihrem Ableben oder Abbeben den bekannten Titel bekam, als der erste Sampler rauskam mit einem Best-of von Eurodance und die braucht noch einen spissigen Namen. Also haben sie gesagt, wir nennen das Ganze Eurodance. Betrachten wir das Ganze nicht vom Namen her, sondern musikalisch und schauen bei Wikipedia und da steht drin, der typische Rhythmus ist ein monotoner Dance-Beat im Viervierteltakt bei 120 bis 150 Beat per Minute unterlegt mit synthischen Flächen und einer Bassline, wozu elektronische Klangerzeuger wie Sequenzer und Drumcomputer eingesetzt werden. Das ist eine Formel, die mit etwas fetteren Beats heute gerade wieder gerne genutzt wird. Ja. Allerdings fehlt noch eine wichtige Zutat, die in kaum einem Eurodance-Titel fehlen durfte. Die Rede ist von Maraphrasi, auch bekannt als A, Snap-Formel, B, Bobo-Beat, C, Hathaway oder Dr. Alban-Rezept.
War A nochmal?
Snap-Formel.
Hä?
B, Bobo-Beat, Hathaway Heights oder D, Dr. Alban Rezept. Ach, gut, dass Gregor so ein schlechtes Gedächtnis hat. Ich habe mal darüber geredet mit dir in einem Podcast.
Echt? Weißt du, welche Nummer? Da habe ich kurz Zeit für eine Pause.
Unser erster 90er-Podcast.
Ah, verdammt.
Da haben wir drüber gesprochen. Und Gregor hat sich für D, für das Dr. Alban-Rezept entschieden und Konstantin für die Snap-Formel.
Ah, das Dr. Alban-Rezept hört sich im Nachhinein auch gut an. Nee, ich bleibe aber bei der Snap-Formel.
Eigentlich ist das doch die bessere Entscheidung.
Weiß ich nicht.
Willst du wechseln, Gregor?
Nein, jetzt mach einfach.
Sag. Okay, wir loggen das ein. Warum habt ihr euch dafür entschieden?
Mag den Namen Alban.
Ja, Snap ist doch so ein... Also am liebsten hätte ich Bobo-Beat genommen, ja? Einfach Bobo-Beat. Ist klar, warum. Ja. Aber ich finde so Snap-Formel, Snap hat ja mit ziemlich vielen Sängerinnen Musik gemacht und das war dann vielleicht die Formel, ja, die, ich nehme an, er dann immer wieder verwendet hat. Anderes Lied, aber doch irgendwie immer wieder gleich. Mhm. Obwohl, was war das letzte Alban-Rezept? Ja, er ist ja da in dieser Disco, weil er da über die Lieder drüber gesprochen hat, berühmt geworden. Deswegen ist das eigentlich auch nicht so schlecht, aber ich bleib jetzt bei A.
Hey, der Mann war Zahnarzt und Sänger. Aber die Rede ist natürlich von der Snap-Formel, ist richtig. Die Maraphrasi-Regel, die steht in Langform für Mann rappt, Frau singt.
Guck an.
Bei Snap war es anfangs der Rapper Turbo B, der für den Rap-Teil zuständig war. Das Singen haben verschiedene Damen übernommen. Das hast du richtig gesagt, Konstantin. Besonders der Song Rhythm is a Dancer von 92 wird als wichtiger Meilenstein bezeichnet des Genres. Der hat auch gleich Platz 1 in den Charts erlebt. Und dieses Rezept oder die Snap-Formel wurde gleich entdeckt und kopiert von vielen, vielen anderen Bands, außer von Dune, die, soweit ich das weiß, bei allen Songs auf den Rap-Teil verzichtet haben.
Das ist auch so, denn die haben einfach Hardcore-Vibes gehabt, weißt du?
So, damit bekommt Konstantin einen Punkt. Ich sage mal, ihr habt übrigens noch jeweils einen Booster und drei Antwort umentscheiden und Konstantin noch alle drei Michas.
Wir haben noch fünf Michas, die lassen wir am Ende alle. Die lassen wir
sonst. Ich weiß aber, dass Eurodance auch nicht so Michas Spezialkerngebiet ist.
Was? Der lebt diese Musik. Also, der Mann ist geboren dafür.
Ja, aber vielleicht kennt sich Micha mit Boygroups aus. Was uns zu Frage 5 bringt. Das ist nämlich auch das Jahrzehnt der Boygroups gewesen.
Er war bei Boyzone, jetzt kommt's raus.
Auch da gab es ein Rezept. Es war nicht die Snap-Formel, sondern es gab ein anderes Kalkül von Lou Pearlman entwickelt, der das bei New Kids on the Blocks schon auf den Weg gebracht hat, nämlich es gibt den Soften, es gibt den Rebellischen, es gibt den Sportlichen und es gibt den mit der Stimme aus Gold.
So wie mit dem Grauen Rat zusammengesetzt.
Ja. Du hast die Stimme aus Gold.
Und mehrfach, ja.
Und das Lächeln von Denzel Washington.
Oh ja, Denzel, ja.
Diesem Rezept folgten Take That, Backstreet Boys, Coding the Act, East 17, NSYNC, World Support, Back and Breakfast und wie sie alle geheißen haben. Sie kamen und gingen, manche sind geblieben, andere kamen auch mal wieder, wie Take That zum Beispiel. Musikalisch haben sie sich ein Denkmal gesetzt, wie Take That vor allen Dingen, aber auch in echt. Denn in Wien gab es ein Denkmal für eine Boyband. Aber für welche? Was A? New Kids on the Block, was B? Take That, C? Backstreet Boys oder D? Caught in the Act of Love.
Boah, ey. Ey. Kannst du nochmal.
Es gab noch mal in Wien ein Denkmal für eine Boyband. War sie das Denkmal für New Kids on the Block? A. B. Take That. C. Backstreet Boys. Oder D. Caught in the Act. Okay. Gregor hat sich für A entschieden und Konstantin für D. Ja. Zeitlich lag das beides sehr weit auseinander. Wollt ihr euch nochmal umentscheiden?
Nee, ist jetzt egal.
Nee,
wollt ihr boostern? Wollt ihr Micha fragen, ob er sich vielleicht mit Boybands auskennt?
Nein.
Was denn da das gerade, Micha?
Das war, ich glaube ja. Ich glaube, der Joker hat sich gerade gemeldet.
Okay, dann bleibt es dabei. Wollt ihr es irgendwie begründen?
Ich würde jetzt sagen, New Kids on the Block waren die ersten große Boyband und wahrscheinlich kriegen nur die ersten ein Denkmal.
Es gibt wahrscheinlich, ich weiß überhaupt nicht, wo die herkommen, aber es gibt so viele englische und US-amerikanische und Caught in the Act, waren das nicht Niederländer? Oder zum Teil?
Ah, okay.
Und gut, vielleicht dann. Deswegen ist es am nächsten in Kontinentaleuropa und das ist natürlich völlig geraten, aber...
Ja, aber jetzt mal ehrlich, wer in alles in der Welt würde Caught in the Act ein Denkmal setzen lassen? Nein, das ist natürlich New Kids on the Block.
Ah, aber tatsächlich, das gibt es immer noch in Wien? Da ist ein New Kids on the Block Denkmal?
Lass mich drauf zurückkommen. Okay. 91 wurde der Boygroup das Denkmal gesetzt. Die Statue hat aber nicht nur Freunde gehabt, die ist mehrfach geschändet worden, unter anderem geköpft.
Geschändet ist hart.
Und musste an einen vermeintlich sicheren Standort umziehen. Da stand sie auch bis 1999. Dann ist sie bei Sanierungsarbeiten verschwunden. Und nicht mal der Bildhauer weiß, wo sich die Skulptur heute befindet.
Und warum genau haben sie die jetzt aufgestellt?
Ja, okay.
Weil sie es konnten. Ja, aber es ist die erste vielleicht wirklich. Aber also das heißt, irgendwo gibt es so diesen Raum, wo halt auch die Bundeslade drin steht und so und unter anderem eventuell ein New Kids on the Block Denkmal.
Die Köpfe von den New Kids, von Joey.
Ja. Das müssen wir finden. Micha, eine neue Mission für uns.
Vermutlich bei den Huxillas mit im Keller. Wir fragen mal Alexa, ob sie den Kopf von Joey hat. Sollen wir sie mal antwittern nachher?
Machen wir.
Ja, okay, das machen wir. Kommen wir zur nächsten, nächsten Spielmodus, den wir schon kennen. Wir sind nämlich wieder beim Podcast-Duell. Und wir haben wieder mal Podcastende gefragt. 11 an der Zahl. Und zwar, wollt ihr boostern? Das frage ich erstmal die beiden Podcastenden.
Ich will boostern.
Ich auch.
Ich bin verrückt jetzt.
Es werden zwei Booster gezündet.
Muss ja, nützt ja nichts.
So, ihr habt die Buzzer bereit.
Ach ja, habe ich.
Gut, wir fragten 11 Podcastende, nennen uns eine Band, deren Musik dich in den 90ern nachhaltig geprägt hat.
Gott, Nirvana, ich war das, Nirvana.
Gregor sagte Nirvana.
Das jetzt nicht kommt, dann raste ich aus. Keiner, das wäre geil.
Gregor, was soll ich sagen? Top-Antwort.
Ui.
Das wäre auch meine Antwort gewesen, sagten 5 Leute.
Okay, ja gut, aber es ist nicht so.
Okay. Na gut.
Und damit kriegt Gregor 10 Punkte. Und Konstantin hat jetzt die Möglichkeit.
Ich sage die Ärzte.
Konstantin sagt die Ärzte. Sagten auch. 4 Leute. Damit habt ihr Platz 1 und Platz 2 quasi abgeräumt. Das Feld ging hier wirklich extrem auseinander bei den Bands.
Okay.
8 Punkte für Konstantin. Konstantin, damit hättest du jetzt noch mal die Gelegenheit, hinterher zu buzzern. Du hättest noch einmal die Möglichkeit, 4 Punkte zu bekommen. Oder 8 in dem Fall.
Ja, aber die Bands, an die ich denke, die hört bestimmt keinen Podcast. Weißt du was, ich frage Micha. Kann ich das machen? Kann ich Micha fragen? Ja, klar.
Ausnahmsweise
darfst du Micha fragen. Das ist eine Micha-Frage.
Wow, jetzt sehe ich den Wald vor Bäumen. Ich bleib mal in der Eurodance-Ecke. Sagen wir mal Scooter.
Wow, manches so Scooter.
Was?
Nein, Alter, der Joker der hat sich nicht hat genug.
Ich dachte, er hat mitgearbeitet.
Niemals.
Darf ich jetzt nochmal?
Erstaunlicherweise, ja, Gregor, noch einmal.
Metallica.
Kann ich sagen, ist auf der Tafel. Sagten auch 2 Leute.
Black Album, Mann. Das enttäuscht mich, dass nur 2 Leute, okay?
Das hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Ja. Ich sag euch mal, wo ihr denn noch 4 Punkte hättet abräumen können. Ich sag nur Carl Urban, Gregor.
Was sagt mir? Ach, Spice Girls, verdammt, natürlich.
Die Spice Girls, ja. Gefolgt von Ace of Base tatsächlich.
Oh, ach, echt? Ace of Base.
Den Toten Hosen, Dune, Metallica und dann kommt erst AC/DC.
Kein Mensch hat gesagt, June hat ihn in den 90ern musikalisch beeinflusst. Jetzt seien wir mal ehrlich. Das ist mal die Kirche in meinem Dorf.
Wir sprangen auch an, dass Take That nur einen Punkt bekommen hat.
Ach ja, want you back for good. Ja,
okay. Und wer auch immer pur geschrieben hat.
Der Hitmix ist ein musikalisches Meisterwerk.
Hat in den 90ern einen furchtbaren Musikgeschmack gehabt. So, damit hat Gregor wieder ein paar Punkte dazu bekommen. Und jetzt?
2.
4 tatsächlich, weil du hast ja geboostert.
Ach ja, stimmt.
Kommen mal 3 etwas ungewöhnliche Spielfragen, denn jetzt sind wieder die Buzzer gefragt.
Oh, okay.
Ich habe Google Translate angeschmissen und habe 90er-Jahre-Titel von Deutsch in Englisch übersetzt und umgekehrt. Ja, ein kleines Beispiel, ja. Wer weiß, bitte buzzern. Also es wird noch kein Punkt, ja. Das ist nur das Beispiel, ja. Ich folge der Moskwa, gehe runter zum Gorki Park und höre dem Wind der Veränderung.
Wind of Change, Scorpions.
Ja, jetzt bitte doch, Gregor, du musst mal buzzern. Du musst mal lernen, den Buzzer zu benutzen.
Ich habe ihn nicht, du hörst ihn nur. Ich weiß nicht, warum
du
ihn nicht.
Du musst ihn näher ans Mikro halten.
Er ist schon ganz nah dran. Wind of Change.
Ja, Wind of Change wäre richtig gewesen, hätte in dem Fall einen Punkt gebracht. Ja. Konstantin, halte den Buzzergriff bereit. Der Gregor hat schnelle Finger.
Ja.
Man hört ihn ja nicht.
Genau.
So, wir kommen zur ersten Frage mit übersetzten die Text. Und ich intoniere. Schaue ich in deine Augen, sehe ich eine Liebe, die zurückgehalten wird. Aber wenn ich dich in meinen Armen halte, Liebes, erkennst du dann nicht, dass ich das Gleiche fühle. Denn nichts ist für immer und wir beide wissen, dass Liebe vergänglich sein kann. Und wie schwer es ist, sich im kalten Novemberregen zu behaupten.
Ganzen Roses November Rain.
Da also war ein anderer Buzzer schneller.
Ja, das ist.
Und jetzt aber ich hätte auch gesagt antworten. November Rain.
Yeah. Und da du zuerst gebuzzert hast, ist natürlich November Rain und der Punkt geht an Konstantin.
Yay! Yeah. Ich starre nur auf den Punktestand und bin froh, dass ich noch mitmachen darf.
Ach, alles gut.
Nächstes Musikstück. When I'm feeling no quietness inside, bitterness is floating around my dark heart. I'm only waiting for the next day, waking inside me. When darkness wails the clear sight, no sensation is fulfilling my desire. I summon the one dream, which is never fulfilling.
Keine Ahnung.
Ich muss das aus dem Kopf übersetzen, weil ich gedacht habe, ihr wisst es bis dahin. And I shout in the night, and I'm praying for wonder irgendwas. I want to see a better world, but there will be no better world.
Und das liest es auf Deutsch original?
When comes the flood?
Wann kommt die Flut? Von wem ist das?
Ja, hier von Heppner und Joachim Witt.
Ne? Ach so, ach.
Ja, ne?
Ja, Witt und Heppner, genau. Ja, Witt und Heppner. Ja.
Oh, weh. Wer hat denn jetzt gebuzzert? Ich hab's nicht gehört.
Man hört ihn hier nicht.
Ihr habt eigentlich beide gleichzeitig gebuzzert und habt beide eine Antwort gegeben. Ich, ich gebe euch jetzt beide einen Punkt.
Ja, ja, das war ja auch.
Wollen wir jetzt nicht
wann, wer setzt den Songtitel? Okay.
Wann kommt die Flut?
Da habe ich jetzt überhaupt gar keine.
Das nee, ich habe es auch erst. Hätte ja nicht mit Float am Ende, hätte ich auch nicht.
Nee, eben.
Ach so, jetzt aber.
Jetzt war was Einfaches.
Was Einfaches, das wisst ihr bestimmt. Von Englisch ins Deutsch.
Ja, bitte.
Während ich durch das Tal des Schattens des Todes schreite, betrachte ich mein Leben und erkenne, dass nicht viel davon übrig ist. Denn ich feiere und lache schon so lange, dass selbst meine Mutter denkt, dass ich den Verstand verloren habe. Aber ich habe nie jemandem etwas getan, der es nicht verdient hat. Mich wie ein Weichei zu behandeln, das gehört sich einfach nicht. Pass lieber auf und was du da tust. Oder du und deine Kumpels betrachten die Radieschen von unten. Sie haben die meiste Zeit ihres Lebens in einem Paradies für Kriminelle verbracht.
Ach, Quatsch. Ah, vergiss es.
Ja, Gregor war
Gangsters
schneller.
Paradise, ne? Oder?
Gangsters Paradise.
Ist es Coolio? Gangsters, echt? Gangsters Paradise?
Es war Gangsters Paradise.
Aber es ist cool, es ist aber auch, das ist einfach so ein blöder Text eigentlich, oder?
Wir übersetzen wieder von Deutsch ins Englische und es wird auch nicht besser, muss ich ganz ehrlich sagen.
Oh, Entschuldigung. Ich war so nervös schon, dass ich den hier, nein, ich möchte noch nicht lösen.
Okay, willst du boostern? Nein.
Nee.
Das kannst du auch gar nicht mehr. Ich glaube, alle Booster sind verbraucht.
Echt? So ein Mist.
Konstantin hat noch einen.
Nee, alle verbraucht.
Ich habe nur keine Punkte draus gemacht. Ja, das ist der Unterschied.
Ich öle mal kurz meine Stimme. Mhm. Das passt auch zum ersten Liedtext. A last little glass with old friends who are walking home alone. In the streets, in the alleys, slowly the lights turn off. Suddenly I see the moon twice. Must have been the wine. I know you are waiting for many hours.
Wir hatten es doch vorhin. Ich weiß es nämlich. Herzelein. Nee, ja, doch.
Es ist Herzelein von den Wildecker.
Alter, du musst nicht einsam sein.
Genau.
Du bist heute Nacht nicht mehr allein.
Was hat den Ausschlag gegeben, Konstantin?
Der Wein.
Ja,
der Wein.
Schuld war doch
der Wein. Aber das war jetzt irgendwie anders. Ich will es gar nicht mehr nochmal hören. Das ist so. Aber...
Die seien dir von Herzen gegönnt.
Komm. Aber damit endet auch diese Runde mit dem Wein und wir kommen zu einem Zwischenstand. Gregor 56, Konstantin 35. Aber ist noch alles offen. Beim großen Finale kann sich das alles noch drehen. Denn wir kommen jetzt zur letzten der Runden. Und wenn ich auf die Zeit gucke, wird es auch langsam Zeit.
Denk
und es hat auch was mit Zeit zu tun.
Zeitgeschehen.
Zeitgeschehen und wir kommen zur ersten Frage in dieser Kategorie. Hier geht es um Schnelligkeit. Denn ich habe kein A, B oder C, sondern ich stelle einfach eine Frage und wer weiß, haut auf den Buzzer.
Ja.
Denn es geht um ein Kultauto, für die einen oder für die anderen eher ein peinliches Fortbewegungsmittel.
Den DeLorean aus Zurück in die Zukunft, dann doch nicht. Ich ziehe es zurück.
Nein, kannst du nicht mehr.
Okay.
Damit lese ich jetzt den Text komplett vor und Konstantin, warte bitte bis zum Ende.
Vielleicht stimmt's ja.
Bevor du etwas sagst. Die Antwort war nämlich schon mal falsch. So, also, dieses Kultauto oder eher peinliches Fortbewegungsmittel für die anderen war Vorlage für zahlreiche Witze und für gleich zwei Komödien, die fast zeitgleich 1991 in die Kinos kamen. Warte bitte bis zum Ende, Konstantin, nichts Falsches sagen. Und unterschiedlich erfolgreich waren. Von welchem Auto kann die Rede sein, wenn es kein Opel ist?
Wenn es kein Opel ist, ja, das hätte ich auch gesagt, Trabant.
Ja,
tatsächlich, genau, super.
Wir wissen nicht, was Thomas Gottschalk geritten hat, mit falschem Dialekt und amerikanischen Geldgebern eine Trabi-Komödie machen zu wollen, aber Trabi Goes to Hollywood ist mit Recht ein Riesenflop geworden. Deutlich erfolgreicher war der Herausforderer, da steckten nämlich auch Wessis dahinter, aber Ossis drin in der Karre. Einer der erfolgreichsten Filme des Jahres. Und hat tatsächlich die Karriere von Wolfgang Stump im Westen ermöglicht und erinnert sich nicht gerne, lieber Gregor.
An Salto Postale, Mann.
Ja, natürlich. Aber trotzdem geht der Punkt an Konstantin.
Ja, zu Recht.
Und Konstantin, ich glaube, hier kackt der Gregor ab bei dieser Kategorie. Hier kannst du wieder Punkte sammeln. Und auch jetzt gibt es keine A, B oder C, sondern ich stelle eine offene Frage und erwarte eine Antwort von euch. Am besten mit Buzzer. Der Bikini hat ja bekanntlich seinen Namen Atombombentests zu verdanken. Das ist ja Allgemeinwissen, ja? Aber im Gegenteil zum Kleidungsstück sind Atomwaffentests seit den 50ern deutlich aus der Mode gekommen, zum Glück. Außer in Frankreich. Doch 96 sorgte eine Testreihe von Atombomben für weltweite Proteste und letztlich zur Einstellung dieser Atombombentests. Die Welt blickte 1996 auf ein 300 Quadratkilometer...
Mururoa.
Auf Mururoa natürlich befindet sich im Südosten des Tuoromo-Archipels, der zu Französisch-Polynesien gehört, wurden dort 188 Atombomben insgesamt gezündet, davon 41 in der Erdatmosphäre, 147 unterirdisch. Und tatsächlich werden die mittlerweile am Computer simuliert und 2000 zogen die Franzosen dann endlich vom Atoll ab. Und bis heute ist Mururoa ein Sperrgebiet mit 140 Bohrschächten, wo immer noch relativ viel Atommüll lagert.
Ich hatte ein Fuck Chirac-Shirt an, ungefähr zu der Zeit.
Wer hatte das nicht?
Ja, das stimmt. Ja, da wurde Godzilla gezüchtet, der dann von Emmerich 98 im Kino. Aber das ist ein anderer.
Was hast du gesehen, alter Mann?
Godzilla. Jean Reno, Mann, der hat sich nur über Kaffee beschwert in dem Film. was hast du gesehen, alter Mann?
Aber das führt uns zu einem weiteren Urgestein, ein Dinosaurier sozusagen der Politik. Mhm. Der 1998 abtreten musste. Denn es gab damals viele Menschen, die keinen anderen Bundeskanzler kannten als Helmut.
Ach so, war das die Frage? Das war nicht die Frage,
gell? Nein, okay, das war noch nicht die Frage. Das war ein Buzzertest. Fanden die Wahlen statt zum 14. Bundestag der Bundesrepublik Deutschland und führten zum Ende der 16 Jahre andauernden Ära Kohl. Gerhard Schröder wird Bundeskanzler und führt eine Koalition von SPD und Grünen an. Die Letztgenannten sind damit erstmals in ihrer Geschichte in der Bundesregierung. Damals ging es halt noch schneller mit der Regierungsbildung, denn schon einen Monat nach der Wahl, am 17.10., wird Gerhard Schröder erster SPD-Bundeskanzler nach der Wiedervereinigung. Mhm. Einen Tag vorher wird ein neuer Bundestagspräsident gewählt. Oh. Aber wer? A. Johannes Rau, B. Roman Herzog, C. Wolfgang Thierse, D.
Ich sag Roman Herzog, B.
Na, ich weiß es. Ist das jetzt eine ABCD-Frage oder eine Buzzer-Frage?
Das ist eine ABCD-Frage.
Oh, nee, dann möchte ich doch nochmal hören.
Das hätte ich sagen sollen, entschuldige. Ja, deswegen geht dieser Buzzer jetzt nicht. Okay, A, ja, okay. Johannes Rau, B, Roman Herzog.
Aber wir buzzern. Soll ich nochmal buzzern?
C, Wolfgang Thierse und D, Peter Struck.
Bundestagspräsident.
Ja.
D war nochmal wer?
Du siehst ihn, pass auf. Peter Struck, der mit dem Schnäuzer und der Uhr.
Kann es nur D, Thierse gewesen sein.
Das wäre aber C.
Oh, dann nehme ich C.
Ihr nehmt beide Antwort C und das loggen wir auch ein, ja? Oder wollen wir es nochmal ändern?
Ja, ja, ja. Auf jeden Fall.
Mach.
Und da habt ihr richtig geraten. Es war natürlich Altsausebart Wolfgang Thierse, der Bundestagspräsident geworden ist. Und weil ich so faul war, habe ich keine weitere Trivia dazu rausgesucht.
Lassen wir es einfach so stehen, ja.
Wir lassen es einfach stehen. Mhm. Und kommen zu einem erfreulicheren Anlass, nämlich am 29. April 1995 hat nicht nur Michael Jackson Geburtstag, nein, wird die Bundesgartenschau eröffnet. Soweit, so gut und auch nicht so ungewöhnlich, aber etwas macht sie dann doch speziell. Es ist nämlich die erste Bundesgartenschau, die im Osten stattfindet. Aber wo? A. Rostock, B. Schwerin, C. Gera, D. Cottbus. Mhm. Ich glaube, alle waren schon mal Ausrichter der Gartenschau. Wobei ich mir bei einem nicht sicher bin. Aber Gregor hat sich für D entschieden. Cottbus und C. Gera sagte Konstantin. Bleibt ihr bei dieser Antwort? Wollt ihr euch nochmal unentscheiden?
Da bleibe ich.
Das wird auch nichts mehr bringen. Ich bleibe auch dabei.
Geraten oder gewusst?
Ich total geraten.
Gregor?
Geraten.
Und richtig geraten. Natürlich Cottbus.
Weil du redest immer von Cottbus, deshalb denke ich irgendwie, hast du dir eine Frage ausgedacht. Nein, aber ist geraten, ist wirklich reingeraten gewesen. Ich wusste es nicht.
Ich wohne ja auch bei Cottbus, also insofern gehe ich gerne durch den Buga-Park hier, mittlerweile der Spreeauenpark. 1993 spontan eingesprungen, nachdem Berlin abgesprungen war, weil Berlin eben nichts kann. Nichts kann Berlin. Noch nicht mal die Buga, ja, geschweige denn Flughafen oder Fußball. Insofern hat Cottbus gesagt, wir machen es, hat innerhalb von 2 Jahren da die Buga hingeschmissen sozusagen, hat einen Bauboom ohne Ende ausgelöst in der Stadt und war ein enormer Imagegewinn für die Stadt. Und in diesem Jahr war die Buga übrigens wieder im Osten, nämlich in Erfurt. Und ich glaube, in Schwerin und in Gera war sie hoch. Aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Bringt aber einen Punkt für den lieben Gregor. Jetzt kommen wir zu einer Schätzfrage.
10. Ich habe mich nur warm gelaufen.
Und wieder schreibt ihr mir eure Schätzungen bitte per Chat. Ja?
Ja.
So, wir bleiben beim 27. September 1998. Die Wahlen zum 14. Bundestag, ladidadida. Gerhard Schröder, ladidadida, wird Bundeskanzler und beerbt damit Helmut Kohl, der seit 1982 regiert hat und damit Konrad Adenauer als Kanzler mit der längsten Amtszeit überholt hat. So, jetzt könnt ihr ja eure geistigen Rechner rausholen. Wie viele Tage war Helmut Kohl Kanzler der Bundesrepublik Deutschland?
Boah! Ey, ich hasse dich wirklich.
Vom 1. Oktober 1982 bis zum 26. Oktober 1998.
Oh.
Im Saarland wird gerade mitgefiebert.
Soll ich ihn noch mal...
Ah, es ist, okay. Wir loggen das jetzt einfach...
Moment, ich muss noch mal... Ja, doch, ich lasse es stehen.
Okay, wir loggen das mal ein. Konstantin sagt 5.900 Tage und Gregor sagt 5.600 Tage. Ihr könnt echt gut Kopfrechnen überschlagen. Da wäre ich hätte ich auf dem Schlauch gestanden, ehrlich gesagt, ein bisschen. Bleibt ihr bei diesen Antworten?
Ja.
Gut. Und damit geht der Punkt klar an Konstantin. Das waren 5.869 Tage.
Oh, oh. Wow, Respekt, Junge, Respekt, echt.
Damit wird er auch mit absehbarer Zeit Rekordhalter bleiben. Angela Merkel müsste, jetzt kommt's, um ihn einzuholen, bis zum 17. Dezember 2021 regieren. Wir wissen alle, das könnte noch passieren.
Ja, das ist möglich. Also ich würde sagen, da wird schon an der Weihnachtsrede geschrieben, oder?
Ich würde es nicht abschreiben, ehrlich gesagt.
Ja, das stimmt.
Konstantin kriegt einen Punkt.
Yeah. Beeindruckend.
Boostern könnt ihr nicht mehr. Ihr könnt noch mal die Antwort umentscheiden. Das bringt euch alles überhaupt nichts mehr. Und auch der Publikum-Joker bringt jetzt eigentlich nicht mehr viel, weil wir kommen wieder zur Podcast-Duell-Runde.
Da bringt der Publikums-Joker wirklich nichts übrigens.
Was jetzt nichts über den Publikums-Joker sagt. Denn ihr habt die Buzzer wieder bereit.
Ja.
Wir kommen zu großen Ereignissen in den 90ern. Wir haben 11 Podcastende gefragt. Nenne uns ein Ereignis, das dir in Erinnerung geblieben ist aus den 90ern. Gregor war zuerst.
Ja, Love Parade. Du. Love Parade, Mann.
Love Parade?
Was? Echt? Oh. Ich will die Namen dieser 11 Podcasts.
Die sage ich am Ende dieser Sendung.
Okay.
Nein, also Love Parade ist definitiv nicht dabei.
Wahnsinn. Ja, ich hätte gesagt, die Fußball-WM 1990.
Die Fußball-WM 1990.
Oder der Sieg oder die Weltmeisterschaft 90.
Die ist tatsächlich dabei und das sagten genau eine Leute.
Ja, siehst du, das sind Podcaster. Weißt du?
Da kommt er mit Fußball.
Fußball, das muss ein Fehler gewesen sein. Hast du Fußball-Podcast gefragt?
Das sind doch nur Nerdcasts, die ich hier frage. Da Gregor leer ausgegangen ist, darf er jetzt einfach mal...
Na klar.
Ereignis aus den 90ern.
Mhm.
Challenger-Unglück.
Challenger-Unglück.
Ja.
Was? Das war doch 1986,
war.
Oder? Oh. Es ist spät, Leute. Es ist spät.
Großartig, großartig. Ja,
kannst du das bitte rausschneiden?
Niemals.
Okay. Entschuldigung.
Es gibt ganz klassische Sachen aus den 90ern. Ereignisse, die uns in Erinnerung geblieben sind. Wo ich, hätte mich nachts um drei geweckt, auch gesagt hätte, ja, das war's. Konstantin, was könnte ein Ereignis sein?
Ich fühle mich gerade total leer, was die 90er angeht.
Setz dich mal geistig ans Klavier.
Oh, das war jetzt natürlich ein Megatipp. Ah, hier, Lady Di.
Lady Di, der Tod von Lady Di.
Genau.
Und das sagten auch Top-Antwort 7 Leute.
Oh, das war jetzt aber wirklich total netter. An dem Tag habe ich übrigens Mr. Bean im Kino geguckt.
Oh. Da war ich auf einer 4000-Liter-Party und habe zum ersten Mal übers Handy eine Nachricht bekommen. Also nicht eine SMS, sondern so eine Internetnachricht. Das war der Tod von Lady Di tatsächlich. Das war die erste Internetnachricht, die ich auf mein Handy gekriegt habe.
Ich war in Holland mit guten Freunden zelten. Und wir haben uns drüber, damals war ja noch vor Internetzeiten, wir waren ja überhaupt nicht auf dem Laufenden, was passierte. Mhm. Und wir haben uns drüber unterhalten, dass in der Eifel es 4 verschiedene Begrüßungen gibt, was unterschiedliche Zeitverläufe betrifft. Ja? Also, wenn man sich kurze Zeit nicht gesehen hat, ist die Frage, weißt du, wer tot ist? Wenn man sich etwas länger nicht gesehen hat, weißt du, wer geheiratet hat? Wenn man sich noch länger nicht gesehen hat, dann weißt du, wer ein Kind gekriegt hat? Und den vierten habe ich vergessen. Und darüber haben wir uns lustig gemacht und dann kamen wir aus Holland zurück und Sebastians Mutter begrüßt uns mit den Worten, wisst ihr, wer tot ist? Und wir lachten alle und sie war total pikiert.
Oh.
Apropos total pikiert, eine Kategorie hat total gefehlt, wir haben uns schon ein bisschen drüber mokiert, dass wir ja Nerdcast sind, aber ich habe natürlich auch, warum auch immer, in einem Anflug von geistiger Umnachtung, 11 Podcastende gefragt, und das leitet uns nahtlos über zu Frage 7, halte die Buzzer bereit. Nenne mir einen berühmten oder eine berühmte Sportlerin der 90er Jahre. Das war
ja, Gregor,
wir haben es gehört.
Steffi Graf, Mann.
Steffi Graf. Das sagten auch 8 Leute. Da gab es erstaunlich große Überschneidungen bei den Sportlern. Hätte ich auch nicht gedacht. Weil
mehr kennen wir nicht.
bei Musik ging es total auseinander. Bei Sportlern war ich, das ist echt ein ziemlich großes Feld. Also,
ja.
Konstantin, du hast auch die Möglichkeit,
8 Punkte. Ich bin jetzt wieder beim Fußball.
Abzuräumen.
Michael Schumacher.
Ja, der wäre auch.
Das noch
auch
kurz gut, ja. Umgeändert. Und Michael Schumacher, gucken wir mal. Sagten ebenfalls 8 Leute. Yeah. Das ist die zweite Top-Antwort. Michael Schumacher und Steffi Graf führen quasi diese Liste an. Damit bekommt auch Konstantin 8 Punkte und hat jetzt auch gleich die Möglichkeit, nochmal hinterher zu langen.
Ja, dann nenne ich jetzt noch meinen Fußballgast Jürgen Klinsmann.
Jürgen Klinsmann mit J ist alphabetisch sortiert hier. Ist erstaunlicherweise nicht drauf.
Also Fußball ist wirklich nicht gut, glaube ich.
Naja, Fußball ist durchaus vorhanden, aber es bringt keine Punkte, um da schon mal vorwegzugreifen, Gregor.
Darf ich nochmal?
Ja, jetzt bist du wieder dran.
Ja, Boris Becker.
Das sagten auch 6 Leute und das wäre die Dritt-Top-Antwort sozusagen. Ihr habt die ersten 3 Plätze erwischt.
Okay.
Gefolgt von Franziska von Almsick.
Schwimmerin, und ja, klar.
Stimmt, Michael Jordan.
Oh ja, oh
ah, ja,
okay. Ja, Michael Jordan, ja.
Auf den wäre ich im Leben nicht gekommen.
Aber vor Klinsmann, krass, ne?
Als Fußballer wäre Beckenbauer dabei gewesen und Zidane und Thomas Hesler. Ich glaube, der spielt auch, ne?
Das weiß ich nicht. Aber
Rudi Völler ist auch mit dabei. Und Michael Ballack.
Und was? Und Jürgen Klinsmann?
Lothar Matthäus, Matthias Sammer. Ich glaube, das sind alles Fußballer.
Ja, sind sie.
Wer ist Detlef Schrempf? Ich habe keine Ahnung.
Bonuspunkt. Ja, der berühmter Dings.
Ist Henry Maske in der Liste?
Henry Maske ist, da habe ich dir eben vorgelesen, mit 3 Punkten vertreten.
Ah, okay, Entschuldigung. Dann,
okay. Aber ich muss dem Konstantin noch 6 Punkte geben.
Ihr meintet doch eben Jürgen Klinsmann, den Staubsauger.
Ja, den Witz wollte ich auch eben machen. Den Witz wollte ich auch schon machen. Was ist dieser Joker, von dem ich hier so viel höre?
Von dem hört man sehr wenig. Der hält sich extra den Abend frei.
Ja, nicht
das. Aber jetzt hat er auch ausgedient, aber du kannst weiter zuhören, lieber Micha. Denn in der Finalrunde können wir leider mit dem Publikum Joker nicht mehr arbeiten. Aber Micha war im Vorfeld freundlich, hat uns freundlicherweise diesen Trainer eingesprochen.
Das große Finale.
Führt uns tatsächlich in die große Finalrunde. Und da gucken wir doch einfach mal auf den Punktestand. Und Konstantin hat ordentlich aufgeholt. Führt immer noch nicht die Tabelle an, aber zumindest ist er nur noch 5 Punkte hinter Gregor mit 60 Punkten. Gregor führt mit 65 Punkten. Das heißt aber jetzt auch nicht viel, denn in der großen Finalrunde wählen wir eine Schätzfrage. Also die besteht auf jeden Fall aus einer Schätzfrage. Aus einer der 4 Kategorien.
Okay.
Und ich würde jetzt mit einem Zufallsgenerator die Kategorie auswählen, zwischen 1 und 4, und euch die Kategorie nennen. Und wenn ich die Kategorie genannt habe, dann sagt ihr mir bitte, wie viele von euren Punkten ihr setzen wollt. Ja? Habt ihr die richtige Antwort, werden die dazu addiert. Habt ihr die falsche Antwort, werden die abgezogen.
Okay.
Das kann man vielleicht ein bisschen psycho-unlogisch vorgehen und die Punkte weise setzen.
Also es gibt nur eine Frage, die die ganze Finalrunde ist.
Die Finalrunde besteht aus einer Frage,
okay,
einer Schätzfrage.
Okay.
Das ist die alles entscheidende Frage.
Schätze mal, das sieht nicht gut für uns aus, Konstantin.
Und sie kommt aus der Kategorie 3. Kategorie 3 ist nicht Film und TV, ist nicht Musik, ist nicht Computer und Technik, sondern Zeitgeschehen.
Okay.
Da gibt's was zu schätzen. Das tippen wir jetzt ein, wie viel wir setzen.
Ach, wie viele Punkte wir setzen.
Jetzt schreibt dann bitte, wie viele Punkte ihr euch
von denen, die wir haben. Okay.
Ja, und ich sagte schon, gibt es einen Gleichstand anschließend? Kann ja durchaus passieren. Dann gibt es eine zweite Schätzfrage. So, ich lese die Frage vor und ich sage noch nicht, wer wie viel gesetzt hat.
Ja?
Wie beantworten wir die Frage?
Auch bitte wieder per Pet.
Okay.
Wir sind ähnlich wie auf Muroa wieder im Wasser unterwegs.
Ja.
Und widmen uns einem schwimmenden Öltank. Hm? Könnt ihr euch denken, welchem?
Das war wieder so ein Shell-Ding, gell?
Genau, 190 Kilometer nordöstlich der Shetland-Inseln schwamm im Atlantik der Öltank Brent Spar. Öfter mal gerne als Ölplattform bezeichnet, aber es war ein Tank als Zwischenlager für Rohöl, an dem Tankschiffe anlegten. Durch Pipelines ist die Brent Spar überflüssig geworden, deswegen wollten Esso und Shell sie 1995 in einem Tiefseegraben westlich von Irland versenken. Das haben UmweltaktivistInnen von Greenpeace spitz bekommen und von ihrem Schiff aus Altea am 30. April die Plattform belagert und besetzt, um die Versenkung zu verhindern. Und das ist nicht zuletzt durch eine groß angelegte Medienkampagne gelungen, die nebenbei bemerkt Greenpeace jede Menge neue Mitglieder und Spendengelder beschert hat. Auch dank sehr großzügig geschätzten Zahlen, wie viel Sprit denn tatsächlich an Bord der Brent Spar gewesen ist und wie groß die Umweltbelastung war. Denn Greenpeace hat am 16. Juni 1995 eine Studie veröffentlicht und hat gesagt, wir schätzen einfach mal die Ölrückstände. 5.500 Tonnen sollen da drin sein. Heute wissen wir, das war deutlich weniger. Aber wie viel? Das ist eure Schätzfrage.
5.500 Tonnen haben die gesagt, wäre
drin. Soll laut Greenpeace drin gewesen sein. Wie viel war tatsächlich an Bord von Brent Spar, als sie dann...
Ja, komm.
Und wie gesagt, es war deutlich zu hoch geschätzt.
Keine Ahnung.
Ich meine, was Greenpeace kann, das können wir auch, ja, daneben schätzen. Deswegen. Ja.
Das stimmt allerdings, wenn ich mir das angucke.
Oh, danke. Das
ist ja. So, also Joker gehen nicht mehr. Überlegt euch nochmal. Finale Antwort.
Ja, komm, lass.
Ja.
Und ich sage mal, Gregor hat geschätzt 1000 Tonnen. Konstantin hat geschätzt, eine Tonne. Verdammt, ich muss gleich ordentlich rechnen. Tatsächlich ist die richtige Antwort nämlich 100 Tonnen. Das hat im Nachgang der Greenpeace-Kampagne 1996 eine aus unabhängigen Wissenschaftlern zusammengesetzte Expertenkommission rausgefunden. Und das entspricht im Wesentlichen der ursprünglichen Analyse von Shell. Aber man sagte, wir brauchen mehr Forschung, um das endgültig zu belegen und dass die öffentliche Wahrnehmung dafür nicht vernachlässigt werden könnte. So, es ist die große Frage. Was ist näher an 100 Tonnen?
Konstantin ist näher dran.
Tatsächlich?
Ja, natürlich, der ist deutlich näher dran.
Ja, schon.
Natürlich ist Konstantin näher dran, ja?
Ja.
Habe ich eiskalt ausgerechnet. Mhm. Er hat nämlich geschätzt, das weißt du gar nicht, du weißt gar nicht, was Konstantin getippt
hat. Du hast doch eben gesagt 5 Tonnen.
Eine Tonne.
Eine Tonne hast du gesagt.
Ja. Ah, habe ich gesagt, okay.
Ja, oder genau, ja.
Also, Konstantin hat gesetzt eine Tonne und 40 Punkte. Gregor hat getippt 1000 Tonnen und hat gesetzt 10 Punkte. Das heißt, bei Gregor ziehen wir jetzt 10 Punkte ab. Das macht mir am meisten Spaß. Und bei Konstantin addieren wir 40 dazu. Und das bringt uns tatsächlich, boah, glatter könnte es gar nicht sein, einen klaren Gewinner, Konstantin.
Ui, wow.
Mit 100 Punkten glatt, gefolgt von Gregor, 55 Punkten. Und damit ist quasi der Experte des heutigen Abends der gute Konstantin. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Ich sage dir, ich bin also ein weiteres Opfer von BP. Nein, aber ganz ehrlich, herzlichen Glückwunsch, Junge.
Ja,
gewonnen, Junge.
Vielen Dank. Mit ganz bisschen Glück am Ende.
Ja, nee, das ist gut. Sehr gut. Ja,
Gregor hat damals nicht nur ein Fuck Chirac-Shirt getragen, sondern auch nicht bei BP getankt.
Ja, ich habe offensichtlich der Greenpeace-Propaganda vertraut.
Das ist echt erstaunlich, ne? Wie viel,
ja, das ist, also das hätte ich jetzt aber okay. Ja.
Vielen Dank fürs Mitmachen auf jeden Fall. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu doll gelangweilt an den Zuhörerempfangsgeräten. Ihr habt ordentlich mitgeraten, mitgebuzzert und wahrscheinlich das ein oder andere Mal eurem Empfangsgerät entgegengerufen.
Nein, aber jetzt mal ohne Witz. Also wirklich an alle ganz vielen Dank, Sascha, an dich auf jeden Fall für die Vorbereitung und ihr an alle 11 und im Hintergrund beteiligten Podcaster, die da Fragen zugeliefert haben und Aussagen und hier Konstantin für dich fürs Mitmachen. Also wirklich an alle Beteiligten, echt vielen lieben Dank. Das ist großartig. War wirklich toll.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut.
Ja, danke, dass ihr hier zusammengefunden habt. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
und schreit nach einer Revanche sozusagen.
Fuck Chirac, das T-Shirt muss wieder an.
Ich bedanke mich vor allen Dingen auch bei Micha, der hier als Stimme aus dem Off zu hören war, manchmal zumindest, und auf jeden Fall zu hören war beim Intro und beim Outro, was er freundlicherweise eingesprochen hat. Ich bedanke mich bei unseren Podcastern, die beim Quiz mitgemacht haben, beim Quiz-Duell, bei André vom Kamehameha-Podcast, bei Chris von Nerdizismus, bei Kolja vom Hukas, bei Mary von Radio Amphipolis, bei Brina und dem anderen Micha, die beide keinen eigenen Podcast haben, aber als Podcast nicht hinwegzudenken sind, aus diversen Podcasts, aus dem Podcast Imperium und darüber hinaus. Bei dem guten Raphael Jada Blinks vom Popschutz Podcast, bei Jörn Schaar von Jörn Schaars feinem Podcast, dem Nord-Süd-Gefälle und What's in Your Pants, bei Palk vom Geo-Gedöns in Cottbus und bei Raphael vom Podcast und natürlich bei Tim von der Serienrepublik und dem Grauen Rat und Frell. Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt für diesen Spaß. Ich denke, es war ein Spaß.
Absolut, absolut.
Vielen lieben Dank, wirklich, echt. Es war echt großartig. Die Fragen waren toll, auch wirklich, wie gesagt, großartig.
Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, die Fragen rauszusuchen und vorzubereiten. Es war eine Menge Arbeit im Vorfeld, aber ich denke, dir hat sich gelohnt.
Ja, auf jeden Fall.
Damit hören wir jetzt einfach den Micha nochmal, bevor wir dann ins Nachgeplänkel gehen und uns noch eine Flasche Guinness aufmachen. Vielen Dank, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, um Gregor sagen zu hören.
Also bei Quizzes kacke ich immer voll ab.
Gregor gegen das Internet, das große 90er-Jahre-Quiz. Bald auch in Farbe und bunt. Und natürlich in Ihrem Podcatcher.